Kurz in eigener Sache. Erklär mir die Welt gibt es jetzt seit 6 Jahren, was schon ziemlich unpackbar ist. Und darum ist es jetzt wieder mal an der Zeit für eine große HörerInnenbefragung. Ich will besser verstehen, wer ihr seid, was ihr sonst so treibt, was ihr im Podcast mögt, wo er euch weiterhilft, was wir besser machen können. Also wenn ihr immer wieder Erklär mir die Welt hört, dann nehmt euch bitte 5 oder vielleicht auch 10 Minuten Zeit auf erklärmir.at/Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcasts in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, erhöhst du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein zukunftsfittes Erklär mir die Welt, das sich auf die nächsten 6, 12 oder 100 Jahre gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at/Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Danke an Thomas, dass du Erklär mir die Welt neu unterstützt. Derzeit sind 355 HörerInnen, UnterstützerInnen und sie sind das Fundament für die Finanzierung von Erklär mir die Welt. Vielleicht schaffen wir ja bis nächste Woche 360 UnterstützerInnen. Würde mich sehr freuen. Danke an alle, die den Podcast schon länger unterstützen. Infos auf erklärmir.at/support. Wir bauen ja gerade einen YouTube-Channel mit Erklär mir die Welt auf, haben gerade die 5000 Abonnenten geknackt und falls es hier jemanden gibt, der an Product Placement interessiert ist, also ein Produkt in unseren Videos platzieren möchte, der kann sich gerne bei mir melden, der Kanal wächst stark und wir haben 145.000 Aufrufe im letzten Monat, vor allem weil das Video mit Gerhard Mangott sehr gut ankommt auf YouTube. Es gibt auch wieder ein paar neue Aufnahmetermine und Themen. Wer dazu Fragen oder Anregungen schicken möchte, der schaut bitte auf erklärmir.at/Fragen vorbei. Die Anlaufstelle für euren Input in Erklär mir die Welt. Nochmal der Link, erklärmir.at/Fragen. Und jetzt ab mit der heutigen Folge. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die diversen Gerichtskausen und Verfahren und Ermittlungen gegen den Ex-Kanzler Österreichs Sebastian Kurz. Und wer könnte uns das besser erklären als Florian Klenk? Hallo, lieber Florian.
Hallo, Andreas.
Danke, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Also ich bin der Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und beschäftige mich jetzt bald seit 5 Jahren mit der Causa Ibiza. Ich hatte das Privileg, dass mir die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung dieses Video gezeigt haben, bevor es veröffentlicht war und mich an Bord geholt haben. Und dadurch bin ich da hineingeraten in diesen sehr verwirrenden, sehr langen, aber letztlich gar nicht so schwer zu verstehenden Fall.
Hoffentlich, weil Florian, ich war heute im Kaffeehaus und habe da mit einer Bekannten geredet, die ist Masterstudentin und sehr gescheit. Und da habe ich erzählt, dass ich heute diese Folge aufnehme und sie gesagt, Gott sei Dank, weil ich blicke überhaupt nicht mehr durch, wer, was, wo, wie, wann, worum geht's. Versuchen wir ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Es gab ja jetzt gerade vor kurzem ein Urteil in einem Verfahren am Sebastian Kurz. Worum ging's da?
Da ging es im Wesentlichen um einen kleinen Seitenaspekt, nämlich die Frage, ob er vor dem Nationalrat, vor dem Untersuchungsausschuss des Nationalrats die Wahrheit gesagt hat. Warum ist das so wichtig? Weil der Nationalrat 2 Kompetenzen hat. Also das sind ja die Volksvertreter, die wir wählen, unsere Repräsentanten. Der Nationalrat hat 2 Kompetenzen, er kann Gesetze erlassen und er kontrolliert die Exekutive durch den Ausschuss.
Und damit er die Exekutive, die Regierung.
Die Regierung, genau. Die Regierung. Wir haben 3 Staatsgewalten, die Justiz, die Legislative, also die Gesetzgebung und die Exekutive. Und die Legislative, also der Nationalrat, hat 2 Rechte, nämlich Kontrolle durch parlamentarische Anfragen, aber eben auch durch den Ausschuss, um diejenigen, die unser Geld verwalten, die unsere Gesetze vollziehen, zu kontrollieren. Das ist die Machtbalance. Das heißt, jeder Politiker, der behauptet, ein Ausschuss ist ein Kasperltheater, könnte auch sagen, die Polizei ist ein Kasperltheater oder die Justiz ist ein Kasperltheater, weil das sind letztlich Sicherungen im Kasten der Demokratie.
Oder die Debatten im Parlament sind ein Kasperltheater, kann man das Parlament quasi gleich abschaffen.
Das ist immer die Neigung von autoritären Figuren, die immer sagen, dieses Parlament, das ist eine Quatschbude. Wir erinnern uns, das ist ein Zitat von Adolf Hitler, die Quatschbude Parlament. Und Kasperltheater Löwinger Bühne, hat die Elisabeth Köstinger gesagt, das zeigt sozusagen eine gewisse Respektlosigkeit vor Volksvertretern. Und ich sitze relativ viel in Ausschüssen und ich kann eigentlich diese oft kolportierte Sicht von vielen auch Kolleginnen und Kollegen, die nie im Ausschüssen sitzen, dass das Ganze nur ein blödes Theater ist, überhaupt nicht teilen. Ganz im Gegenteil, wir erfahren durch jeden Ausschuss immer wieder was Neues. Jetzt gerade wieder.
Mhm. Hat auch der Georg Renner erst in seinem Newsletter geschrieben, so jeder, der das so pauschal kritisiert, ist wahrscheinlich noch nie drinnen gesessen, genau, weil da viel Erfahrung kommt.
Aber wenn sich die Leute dafür interessieren, man braucht nur auf die Homepage des Parlaments gehen und dort kann man alle Ausschussprotokolle eins zu eins nachlesen. Das heißt, man kann, es ist auch ein Archiv, wenn ich heute was wissen will über die Eurofighter-Causa oder über die Buwok-Affäre oder die Babak-Affäre oder was auch immer, gehe ich in die Ausschussprotokolle und kann das nachlesen.
Also da sitzt wer und tippt mit, genau, macht noch nicht die KI.
Genau.
Okay, und in so einem Ausschuss war
der Kurz und dort ist er gefragt worden, ob er sich stark gemacht hat für den Thomas Schmidt und ob er sich stark gemacht hat für den Aufsichtsrat. Und der Kurz hat gesagt, nein, war da nur informiert. Und er wurde sozusagen in drei Punkten belastet von der Staatsanwaltschaft, also angeklagt. Und der Richter hat gesagt, in zwei Punkten kann ich dir nicht nachweisen, dass du gelogen hast, aber in einem Punkt schon, und hat ihn nicht rechtskräftig, das muss man hier betonen, sonst wäre es eine Verletzung der Unschuldsvermutung, nicht rechtskräftig verurteilt zu einer bedingten Strafe.
Mhm. Das heißt, wenn er es wieder macht, dann muss er ins Gefängnis. Oder was heißt bedingt?
Nein, er muss natürlich nicht ins Gefängnis. Er hat jetzt einmal eine bedingte Haftstrafe.
Ja, aber ich meine, bedingt, wenn er es wieder macht? Oder was heißt dann bedingt?
Bedingt, ja, wenn er es jetzt wieder macht und nochmal macht und nochmal macht. Also wenn er dreimal lügt, dann kann es passieren, dass man diese Strafe widerruft. Das ist aber sehr unwahrscheinlich. Also wir sollten da auch nicht, weil es immer heißt, es droht immer eine Freiheitsstrafe, man soll irgendwie bei der Sache bleiben. Das ist eine relativ milde Strafe. Er hat 8 Monate bekommen. Das ist im unteren Bereich der Strafzumessung, weil die Strafdrohung beträgt 3 Jahre. Und normalerweise sagt man, bei der Erstverurteilung kriegst du ein Drittel der Strafdrohung. Also er hätte auch 12 Monate kriegen können, aber der Richter ist weit darunter geblieben. Also es war eine relativ milde Bestrafung. Er muss auch nichts bezahlen, außer ein bisschen Verfahrenskosten. Die Anwaltskosten zahlt ihm die Partei, hat er mal gesagt. Also Schnellfahren im Ortsgebiet wäre für ihn wahrscheinlich nicht viel teurer gewesen.
Und jetzt ist die Kritik da von vielen ehemaligen Weggefährten von Kurz oder von Kurz auch selbst so, man sitzt da im Ausschuss, man wird irgendwie nicht von einem Richter befragt, sondern von politischen Gegnern, die setzen mich unter Druck und die warten nur drauf, dass ich irgendwas Falsches sage und dann zehren die mich vor Gericht und das ist irgendwie alles total unfair. Gibt es da irgendwie einen Punkt, den er hat, oder ist das irgendwie vorgeschoben?
Das ist ein Quatsch. Er ist ein Profi, er weiß sich ja zu wehren, er ist rhetorisch geschult. Es ist ganz einfach, wenn ich das Gefühl habe, ich sage die Unwahrheit, dann muss ich sagen, dann kann ich mich entweder entschlagen, weil ich sage, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, würde ich mich selbst belasten, oder ich muss die Wahrheit sagen. Ja, das passiert uns dauernd. Wenn wir dann dauernd vor Gericht einvernommen, das kann auch sehr unangenehm sein, wenn du in einem Zivilverfahren bist und du bist einem gegnerischen Anwalt ausgesetzt. Du sitzt in einem Scheidungsverfahren oder in einem Absageverfahren oder du streitest mit einem Nachbarn und der gegnerische Anwalt nimmt dich in die Mangel, dann ist das oft viel härter. Der Richter hat ja, um auf dieses Argument einzugehen, das Tonband vorgespielt vom Ausschuss und man hat gemerkt, das ist komplett ruhig. Die Einzigen, die dort ein bisschen Radau gemacht haben, waren die ÖVPler selbst. Aber der Kurz hat ganz ruhig die Fragen beantworten können und es gibt keinen Grund, dort die Unwahrheit zu sagen. Mhm. Also das ist einfach auch ein Spin, aber darüber werden wir reden, wie in diesem großen Komplex sehr viel Spin verbreitet wird.
Mhm. Kurz ist ja nicht alleine erstinstanzlich verurteilt worden, sondern auch
sein Kabinettschef,
Bernhard Bonelli. Kannst du kurz drüber reden?
Bernhard Bonelli war sein Kabinettschef. Was ist ein Kabinettschef? Das ist der Leiter seines politischen Büros im Bundeskanzleramt. Also ein Ministerium hat ja einerseits Beamte, die sind dort pragmatisiert und die kann mich im Wesentlichen nicht wegkriegen. Und Kabinette. Kabinette, das ist so das engste Team. Und das Kabinett ist sozusagen die Verbindungsscharnier zwischen Politikern und Beamtenschaft. Und der Herr Bonelli war der Kabinettschef. Und der wurde auch verurteilt, weil er auch vor dem Ausschuss unwahr gesprochen hat. Und auch das ist nicht rechtskräftig, der hat 6 Monate bekommen. Aber das ist eine ganz kleine Sache. Ich habe eine Idee. Du hast mir in der Vorbereitung der Sendung erzählt, dass du jemanden triffst, der sich überhaupt nicht auskennt. Und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt einen Trick. Wir stellen uns die Ibiza-Affäre vor, es geht sehr viel um Russland, wie eine Matrioschka. Diese kleinen russischen Puppen, wo du immer eine aufmachst und eine kleinere drin ist. Und wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir beamen uns zurück in den 17. Mai 2019 und da steht eine große Matrioschka und da steht drauf Ibiza. Um was ging es da? Können wir das machen?
Gerne.
Genau. Okay, Ibiza. Was war das? Ein Video, angefertigt von Julian Hessenthaler, einem, sagen wir mal, in der Halbwelt agierenden Privatdetektiv, der im Auftrag eines Rechtsanwalts, des Herrn Mirfakay, in einer Finca in Spanien den HC Strache und den Johann Gutenus in eine Falle gelockt hat, gemeinsam mit einer vermeintlichen Oligarchennichte. Warum hat er das getan? Weil der Leibwächter von Heinz-Christian Strache, der Oliver Rieberich, immer wieder behauptet hat, dass Strache korrupt sei. Und um das sozusagen zu dokumentieren, hat man ihn in diese Videofalle gelockt, hat eine russische Oligarchennichte hingesetzt und hat gesagt, wir haben ganz viel Geld. Und Strache hat gemeint, kauf mir die Kronenzeitung, schreib mich an die Macht und wenn ich gewonnen habe, dann kriegst du staatliche Aufträge. Das ist der Grund, warum der Heinz-Christian Strache einmal zurückgetreten ist. Wir sind im 17. Mai. Große erste Puppe in der Matrioschka. Und jetzt sagt der Strache in Ibiza einen ganz entscheidenden Satz. Er sagt, die Novomatic zahlt alle drei. Und er sagt, dass die Novomatic am Rechnungshof vorbei die Parteien finanziert. Er nennt den Herrn Benko, er nennt den Herrn Glock, die haben das immer bestritten. Und er erzählt auf einmal, wie in Österreich Parteienfinanzierung funktioniert. Und jetzt steht ein Verdacht im Raum, nämlich, dass nicht nur die Parteien finanziert werden am Rechnungshof vorbei, das wäre nicht strafbar, sondern dass für diese Finanzierung umgekehrt den Spendern Gesetze geschenkt werden. Jetzt machen wir die Matrioschka auf und haben die zweite Matrioschka in der Hand, nämlich die Casino-Affäre, der Fall Novomatic. Die Casinos gehören zum Teil auch der Novomatic. So, jetzt nehmen wir diese zweite Puppe raus und stellen sie hin. Worum geht es in der Casino-Affäre? In der Casino-Affäre geht es darum, dass der Verdacht besteht, dass die Regierung dem Glücksspielkonzern Novomatic, ein riesengroßer Milliardenkonzern, Gesetze verschafft hat, die die Novomatic im Online-Glücksspiel bevorzugen. Und im Umkehrschluss die Novomatic der Regierung einen Vorteil oder der FPÖ einen Vorteil versprochen hat, nämlich einen Vorstandsposten für einen FPÖ-Funktionär, für den Herrn Siedler. Wir erinnern uns an diesen Herrn Siedler, der war Bezirksrat hier in dem Bezirk Alsergrund. Wenn das stimmen würde, dann wäre das eine Bestechung, weil nämlich für ein Amtsgeschäft, nämlich die Erlassung eines Gesetzes, ein Vorteil erfolgt. So. Diesen Vorwurf hat jemand in einem anonymen Schreiben an die WKStA kurz nach Auffliegen der Ibiza-Affäre geäußert. Und dieser Vorwurf war so akribisch niedergeschrieben, dass die WKStA gesagt hat, wir machen eine Hausdurchsuchung. Und zwar warten wir jetzt nicht 3 Wochen oder 4 Wochen oder 5 Monate bis zu der Hausdurchsuchung, sondern wir machen sie gleich und wir machen sie zeitgleich bei vielen Leuten, die dort genannt sind. Beim HC Strache, beim Josef Böll, beim Chef der Novomatic, beim Eigentümer der Novomatic, beim Raiffeisen Generalanwalt, beim ehemaligen Finanzminister. Und einmal rücken die aus und beschlagnahmen dutzende Handys und öffnen die. Und diese Handys entpuppen sich auf einmal als, wenn man so will, Archive der schwarz-türkisen Regierung.
Schwarz-türkis-blauen
Regierung. Mhm. Ja, also türkis, was habe ich jetzt gesagt?
Schwarz-türkisen Regierung.
Entschuldigung. Ja. Der schwarz-blauen Regierung. Oder türkis-blau, wie sie sich genannt hat. Also jener Regierung, die Sebastian Kurz mit Heinz-Christian Strache 2017 bis 2019 geformt hat. Und jetzt wird es spannend, weil die Staatsanwälte darauf gedrängt haben, diese Handys auszuwerten. Da gab es kurz, das muss man jetzt nicht so genau wissen, ein Hickhack zwischen der eher der ÖVP zuzuordnenden Polizei im Bundeskriminalamt und der eher dem Justizministerium als unabhängig und später auch als rotes Netzwerk geframten WKStA, um die Frage, wer wertet die Handys aus? Welche Polizisten agieren da? Die sind in einen großen Streit geraten, weil die Staatsanwälte gesagt haben, ihr von der Polizei, ihr seid befangen. Da sitzen Leute drin, die haben eine sehr starke ÖVP- und FPÖ-Nähe. Und tatsächlich hat man später auf diesen Handys einen Chat gefunden zwischen einem Polizisten und Strache, wo dieser Polizist Strache gratuliert und sagt, bitte komm wieder zurück ins Amt und die Republik braucht dich, alles Liebe. Also die WKStA hat was gewittert, was letztlich sich als wahr herausgestellt hat. Jetzt haben wir diese Matrioschka, da steht da auf Glücksspielaffäre, Casinoaffäre, Novomatic-Affäre. Und auf einmal finden die Ermittler tatsächlich einen Zettel, wo drauf steht Hintergrunddeal mit dem Blauen. Wir haben einen Hintergrunddeal mit dem Blauen. Das finden wir beim Generalanwalt von Raiffeisen in einem Kalender. Also die jungen Leute haben alles in Chats geschrieben, die alten haben alles in ihre Kalender notiert. Das Prinzip, jedes Schriftlein Giftel wurde negiert. Man hat Mails sichergestellt bei einem Steuerberater, der hat die versiegeln lassen. Darum dauert das so lange, weil Steuerberater haben einen Berufsschutz und daher dauert es immer noch so lange, diese Casino-Affäre. Die ist ein bisschen in den Hintergrund gedreht. Im Rahmen dieser Casino-Affäre hat man Zeugeneinvernahmen gemacht. Da wurde zum Beispiel die Chefin der Casinos Austria, die Frau Bettina Glatz-Kremsner, gefragt, ob sie mit dem Strache irgendeinen Chat über seinen Hintergrunddeal geführt hat. Und sie hat gesagt, nein, nein, mit dem habe ich nicht gechattet. Und es war eine falsche Zeugenaussage. Deswegen ist Bettina Glatz-Kremsner jetzt zu einer Diversionszahlung, also eine Bußgeldzahlung von 200.000 Euro verurteilt worden. Bettina Glatz-Kremsner war nicht irgendwer, sie war die Stellvertreterin von Sebastian Kurz. Jetzt geht die Polizei dahin und findet beim Thomas Schmidt zu Hause eine Time Capsule, so eine Apple-Platte. Viele von uns haben das zu Hause. Was macht die? Die macht immer wieder ein Backup vom Handy, ohne dass wir es merken. Wir gehen nach Hause, unser Handy hängt sich ins WLAN und kopiert. Der Thomas Schmidt hat seine Handys gelöscht gehabt.
Das haben wir noch nicht gesagt, wer der Thomas Schmidt ist.
Genau. Der Thomas Schmidt war eine wichtige Figur in dieser Casino-Affäre, also zweite Matrioschka, weil der war der Generalsekretär im Finanzministerium, also der Spitzenbeamte im Finanzministerium. Der, wenn man so will, das, was Christian Pilnercheck im Justizministerium war. Also ein Beamter, dem alle anderen Beamten unterstanden sind. Also die mächtigste Figur. Und der ist ernannt worden zum Chef der ÖBAG, die Österreichische Bundesbeteiligungs AG. Die verwaltet alle Anteile der Republik Österreich an öffentlichen Unternehmen, an denen wir, also die OMV und solche Dinge, wo wir als Steuerzahler Anteile haben. Das ist eine Holding und die verwaltet das. Und dieser Thomas Schmidt wurde von Sebastian Kurz, wie sich jetzt herausstellt, oder auch von seinem Umkreis, befördert vom Generalsekretär des Finanzministeriums zum Chef der ÖBAG. So. Wir befinden uns jetzt aber in der Zeit, wo er Generalsekretär war. Eine sehr wichtige Figur, weil er nämlich dort Anzeichen geschaltet hat. Er hat viel Kohle gehabt. Ein Generalsekretär im Finanzministerium entscheidet, welches Ministerium Geld bekommt. Er entscheidet, welche Werbeetat ist. Er hat Sebastian Kurz einmal einen Chat geschrieben, wo drin steht, Sebastian kann jetzt Geld scheißen, weil er ihm den Werbeetat erhöht hat. So. In der Wohnung dieses Thomas Schmidt, der übrigens der Pressesprecher von Karl-Heinz Grasser war, für die älteren Zuhörer, das ist der Finanzminister der FPÖ und später ÖVP, der acht Jahre Haft bekommen hat wegen Bestechung, nicht rechtskräftig. Kommen wir nachher noch dazu. Zu Hause beim Thomas Schmidt findet man eine Festplatte und in dieser Festplatte findet man einen Backup-File. Und zwar ein Backup-File seines Handys, das er gelöscht hat. Er hat aber vergessen, dass er dort noch eine Kopie liegen hatte. Und die Polizei hat diese Festplatte mitgenommen, hat zuerst gesagt, da ist nichts drauf. Und die Justiz hat sich das aber nochmal genau angeschaut und hat gesagt, hey, da ist ja das ganze Handy drauf. Das Handy, das er gelöscht hat, da haben wir eine schöne Kopie. Und haben das aufgemacht. Thomas Schmidt hat das Passwort hergegeben, weil er gleichzeitig verlangt hat, dass viele private Fotos gelöscht werden. Was die Justiz gesagt hat, mach mal, weil die privaten Fotos brauchen wir nicht. Das ist diese Mehr dieser vielen tausenden Fotos. Er wollte einfach, dass sein Privatleben nicht in den Akt wandert und hat daher das Passwort hergegeben. Er hätte das Passwort gar nicht hergeben müssen, dann hätten das vielleicht nie geknackt. Aber die haben gesagt, gut, wir löschen die Fotos, du gibst uns das Passwort. Und auf einmal öffnet sich eine Schatulle. Und jetzt nehmen wir die dritte Matrioschka, die dritte Holzpuppe. Und da steht auf einmal drauf, Beinschab-Affäre. Weil eine Wirtschaftsexpertin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft findet in diesen Chats von Thomas Schmidt auf einmal das Wort Österreich-Beinschab-Tool. Und sie findet eine ganze Menge Nachrichten, in denen die engsten Mitarbeiter von Sebastian Kurz mit dem Thomas Schmidt und mit dem Medienmogul Wolfgang Fellner, das ist der Herausgeber der Boulevardzeitung Österreich, immer wieder darüber reden, dass der Inserate kriegt und umgekehrt positive Berichterstattung macht. Und diese Mitarbeiterin, der WKStA, eine Wirtschaftsexpertin, stutzt und fängt an zu graben und entdeckt da auf einmal etwas ganz Interessantes, nämlich, dass der Thomas Schmidt immer wieder einer Frau namens Beinschab, Serbine Beinschab, die eine Mitarbeiterin war, der früheren Familienministerin Sophie Kamersin, dass der ja immer wieder Studien bezahlt, die Sabine Beinschab aber ganz offensichtlich für die ÖVP erstellt. Sie fragt ihn noch einmal, wo soll ich denn diese ÖVP-Studie verrechnen? Soll ich die dazu packen zur Betrugsbekämpfungsstudie? Das ist ganz lustig. Sie betrügen sozusagen uns Steuerzahler damit, dass sie so tun, als hätte sie eine Betrugsbekämpfungsstudie gemacht. In Wirklichkeit macht sie aber eine Umfrage für die ÖVP. Und man kommt darauf, dass sie ungefähr 500.000 Euro, das ist jetzt für einen einzelnen Straffall sehr viel Geld, wenn man es jetzt vergleicht mit der Großkorruption, noch nicht ganz viel Geld, aber doch eine erkleckliche Summe, uns Steuerzahlern verrechnet hat für Studien, die sie in Wirklichkeit für die ÖVP gemacht hat. Und zwar nicht nur einfach Studien, sondern sie hat diese Studien auch immer wieder frisiert. Sie hat sie immer wieder so gemacht, dass es für den Sebastian Kurz gut ausschaut. Wir befinden uns da jetzt im Jahr 2016. Sebastian Kurz war Außenminister, Reinhold Mitterlehner war ÖVP-Chef und Sebastian Kurz wollte Reinhold Mitterlehner von der Spitze putschen, weil er gesagt hat, der Mitterlehner reißt nichts. Und er wollte den Christian Kern, den damaligen Bundeskanzler, wegputschen. Und der Sebastian Kurz hatte aber keinen Zugriff auf die Parteikasse, weil er war nur Außenminister und nicht Parteichef. Und er konnte auch keine Spenden einwerben, weil er ja nicht herumgehen konnte und sagen konnte, ich möchte meinen eigenen Parteichef nennen. Das heißt, er braucht irgendwelche Ressourcen. Und der Thomas Schmidt, und das ist jetzt der Verdacht der Staatsanwaltschaft, hat dem Sebastian Kurz diese Ressourcen zur Verfügung gestellt. Das heißt, er ist hergegangen und hat gesagt, pass auf, wir schalten Inserate. Und jetzt zitiere ich den Thomas Schmidt. Wir kommen gleich dazu, wieso ich das weiß. Pass auf, wir schalten Inserate in Österreich. Die drucken dafür unsere Studien. Und in diesen Studien steht immer, dass der Mitterlehner ganz schlecht ankommt bei den Leuten. Wir reden den Mitterlehner kaputt. Der war auch nicht wahnsinnig beliebt. Aber wir machen Geschichten, wo sozusagen drinsteht, wenn Sebastian Kurz kommt, dann wird alles besser. Und man kann in den Chats nachlesen, dass die engsten Mitarbeiter von Kurz tatsächlich immer wieder beim Wolfgang Fellner gedrängt haben. Der Thomas Schmidt schreibt irgendwann den ganz zentralen Satz, wer zahlt, schafft an, ich liebe das. Und als der Thomas Schmidt aus dem Finanzministerium weggegangen ist, ist ein anderer Pressesprecher gekommen, der hieß Jim Lefebvre. Der war der Pressesprecher vom Hartwig Löger, vom Finanzminister. Und der hat irgendwann mal dem Thomas Schmidt sein Leid geklagt. Er hat gesagt, du, jetzt bin ich mit dem Minister, jetzt habe ich die Medienleute mitgenommen, die Österreich-Leute nach Brüssel und die schreiben nichts. Wir haben denen alles präsentiert, aber die machen keine Geschichte. Woraufhin der Thomas Schmidt schreibt, hast du es noch immer nicht kapiert? Du gehst zum Wolfgang Fellner für die Geschichte und zum Helmut Fellner, das ist sein Bruder, dem Geschäftsführer, fürs Geld. Das heißt, du musst zahlen. Daraufhin sagt er, aber ich habe gedacht, das ist eine Redaktion, das ist unabhängiger Journalismus. Und er sagt, dream on. Also wörtlich sagt er nicht dream on, aber er sagt sozusagen, hast geglaubt. Das heißt, er weiht seinen Nachfolger ein in dieses System, nimm dir Steuergeld und du kriegst dafür positive Berichterstattung für den Chef, für den Sebastian Kurz. So, das war jetzt die dritte Matrioschka. Wir rekapitulieren nochmal. Erste Matrioschka, die Ibiza-Affäre. Da geht es darum, ob Strache eine Straftat begangen hat. Ziemlich sicher nicht, weil damals das Anfüttern von Abgeordneten nicht strafbar war. Zweite Matrioschka, die Casino-Affäre. Wurde der FPÖ einen Vorteil gegeben für ein freundliches Novomatic-Gesetz? Wissen wir noch nicht, weil viele Mails noch nicht öffentlich sind. Dritte Matrioschka, die sogenannte Inseraten-Affäre, das Österreich-Beinschopfstuhl. So, und jetzt wertet diese Staatsanwältin, wir befinden uns jetzt ungefähr im Jahr 2021, glaube ich, wenn ich es richtig habe. Und die werten dieses Österreich-Beinschopfstuhl aus. Und sie schauen sich die Inseraten an. Und sie kommen drauf, hey, verflucht, die haben Millionen bezahlt an den Wolfgang Fellner und haben dafür positive Berichterstattung bekommen. Und jetzt hat die Staatsanwaltschaft eine sehr interessante Überlegung gemacht. Sie hat gesagt, indem der Wolfgang Fellner dem Sebastian Kurz einen Vorteil anbietet, nämlich positive Berichterstattung, der Berichterstattung in seinem Sinne, und dafür der Thomas Schmidt als Finanzgeneralsekretär die Staatsschatulle aufmacht, bieten sie dem Beamten Schmidt einen Vorteil an, nämlich positive Berichterstattung, um ihn zu einem Amtsgeschäft zu bringen. Das heißt, nicht die Politik hat die Medien bestochen, sondern die Medien haben die Politik bestochen. Und jetzt auf einmal platzt die sogenannte Inseraten-Affäre. Und in der Wiener Szene haben das viele geahnt, dass da was kommen wird. Irgendwie hat sich das so durch die Türritzen rausgeschwitzt. Und einen Tag, bevor die große Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt stattgefunden hat, hat sich die stellvertretende ÖVP-Chefin Gabi Schwarz hingestellt und hat gesagt, diese Razzia ist sinnlos, es ist nichts mehr da. Der Florian Schäuble hat einmal gesagt, das ist so, wie wenn man eine Razzia beim Cannabiszüchter macht und er sagt, es hat keinen Sinn, eine Hausdurchsuchung zu machen, weil es ist alles abgeerntet. Es hat sich später herausgestellt, dass eben doch noch was da war, weil die WKStA sehr genau gesucht hat. So, jetzt beschlagnahmen die noch mehr Handys, noch mehr Daten, graben sich immer tiefer ein und wir machen die nächste Matrioschka auf. Da steht drauf, Karmasin-Affäre. Wo ist man drauf gekommen? Man ist drauf gekommen, dass die Frau Karmasin, das war die Familienministerin unter Kurz und später Meinungsforscherin, dass die, nachdem sie aus dem Amt geschieden ist, auf unlautere Weise weiter ihr Gehalt bezogen hat, obwohl sie schon gearbeitet hat. Das darf sie nicht. Eine relativ vergleichsweise kleine Geschichte. Aber nicht ganz unwesentlich, weil sie dafür angeklagt wurde. Sie wurde aber freigesprochen, weil sie nämlich den Schaden wieder gut gemacht hat, bevor die Staatsanwalt erfahren hat. Wie hat sie davon erfahren? Durch eine Recherche von Martin Thür, der einen Freedom of Information Act Anfrage gemacht hat beim Bundeskanzleramt und gesagt hat, wie viel Geld hat die Frau Kammersin bekommen? So, ein kleines Nebenaspekt. Also wenn man so will, in der Matrioschka so eine kleine Holzfigur. Die Sabine Beinschab, über die wir vorher geredet haben, die hat zu schwitzen begonnen, weil sie nämlich mit diesen Chats an den Thomas Schmidt in Wirklichkeit überführt war. Und die Sabine Beinschab hat etwas gemacht, was die anderen Politiker nicht gemacht haben, nämlich sie hat ein Geständnis abgelegt. Sie hat sich als Kronzeugin angeboten und gesagt, ich gestehe, ich lege alles auf den Tisch. Und sie hat nicht nur gestanden, dass sie diese Studien verbotenerweise verrechnet hat, sondern sie hat gesagt, sie hat das noch bis ins Jahr 2019 gemacht. Und noch danach. Sie hat das noch gemacht, dass schon die Corona-Zeit war. Da sind immer wieder Studien verrechnet worden. Und da haben die Staatsanwälte die Ohren gespitzt, weil sie gesagt haben, hey Moment, das ist bis zum Schluss gegangen, dazu kommen wir gleich. Und diese Sabine Beinschab hat gesagt, ich will reinen Tisch machen, ich sage jetzt die Wahrheit, und hat eine Diversionszahlung bekommen. Das Gesetz sieht vor, wenn ein Zeuge oder wenn ein Beschuldigter reinen Tisch macht und andere Straftaten offenbart, die man noch nicht kannte, dann können die sozusagen eine Verfahrenseinstellung kriegen und kriegen ein Bußgeld. Und das hat die Sabine Beinschab bekommen. Die hat gesagt, ich belaste die Frau Kammersin, ich belaste den Herrn Schmidt, ich belaste alle Leute, die da involviert sind, und sie ist raus. Das heißt, das Verfahren ist für sie abgeschlossen. Das ist so ein bisschen der Bruch der Omerta, das Schweigen. Und der Thomas Schmidt hat das mitgekriegt. Der Thomas Schmidt hat am Anfang überhaupt nichts gesagt. Und sein Verteidiger hat gesagt, Thomas Schmidt ist unschuldig, ist alles eine Erfindung. Und dann hat er auf einmal eine Kehrtwendung gemacht und hat gesagt, ich, Thomas Schmidt, möchte das Gleiche kriegen wie die Frau Beinschab, weil ich bin überführt. Der Schaden ist hunderttausende Euro. Wenn ich verurteilt werde, und es schaut schlecht aus für mich, weil ich so viele Chats geschrieben habe, all diese Chats, wir erinnern uns, ich liebe meinen Kanzler, kriegst dir alles, was du willst, du bist die Hure der Reichen, danke, dass wir das so offen besprechen dürfen, wir brauchen steuerbare Weiber, ich habe den Bischof zusammengeschissen, weil er das Asylgesetz kritisiert hat und der war zuerst bleich und dann rot und dann hat er gezittert. Und der Thomas Schmidt ist da nicht mehr rausgekommen. Jetzt hat er einen Anwalt gewechselt und hat sich einen Anwalt genommen, einen sehr guten Anwalt, den Roland Kier, und hat gesagt, ich möchte auch Kronzeuge werden. Die Staatsanwälte haben gesagt, schön für dich, aber du musst uns was Neues erzählen, weil wir wissen schon viel über dich. Nur weil wir dich überführt haben, wirst du kein Kronzeuge. Das heißt, du musst jetzt Dinge offenbaren, die wir noch nicht wissen. Und jetzt nimmt er die nächste Holzpuppe raus und sagt, okay, ich erzähle euch jetzt die Geschichte Benko. René Benko ist zu mir gegangen, sagt Thomas Schmidt, und hat gesagt, du kriegst den Job um 600.000 Euro, 300.000 fix, 300.000 als Provision, und du hältst mir die Finanz vom Leib. Du verlagerst die Steuerprüfung von Wien nach Innsbruck. Du hilfst mir dabei. Und der René Benko, das kann man in den Chat sehr genau nachlesen, dieser René Benko hat sich so an den Thomas Schmidt herangewamst. Beides Tiroler, er hat ihn geschmeichelt, er hat ihn zuerst eingeladen auf eine Flasche Wein, in die Freiung, in seine schöne Wohnung. Dann sind sie miteinander auf der Yacht ein bisschen gefahren. Gibt sehr berührende Szenen, wo sie sich gegenseitig schreiben und wo auch der Thomas Schmidt dann immer wieder seinen Eltern schreibt, wie stolz er ist, dass er diesen tollen Tampano Benko kennengelernt hat. Und er sagt, er haut sich für ihn rein, damit er eben weniger Steuern zahlen muss. Das ist die nächste Matrioschka. Jetzt machen wir die auf und sehen wieder eine Matrioschka, nämlich eine namens Sigi Wolf, die Sigi-Wolf-Affäre. Was macht der Schmidt? Er sagt, ich habe mich auch für den Sigi Wolf eingesetzt. Weil der Sigi Wolf wollte nämlich auch weniger Steuern zahlen. Der Sigi Wolf hat sich eingesetzt, dass seine Finanzbeamtin, die in Wiener Neustadt war, eine Beförderung kriegt oder eine Verlegung kriegt, einen Vorteil bekommt, nämlich die Verlegung zum Finanzamt Baden. Der berühmte Satz, sie will baden. Das bedeutet nicht, dass sie mit dem Sigi Wolf da draußen in Ebrechtsdorf in der Magna World in den Pool springt und badet, sondern sie will das Finanzamt baden. Das heißt, der Sigi Wolf setzt sich ein beim Thomas Schmidt und sagt, gehöft's dir, dass sie baden geht, und sie hilft mir. Auch hier ein Vorwurf der Bestechung. Auch das gibt sozusagen Thomas Schmidt zu. Wir machen die nächste Matrioschka auf, da steht drauf Kronenzeitung Dichernd. Thomas Schmidt sagt, nicht nur Wolfgang Fellner hat uns bestochen, sondern auch Eva Dichernd hat uns einen Vorteil angeboten, nämlich positive Berichterstattung, wenn wir einerseits Inserate schalten oder wenn wir ein stiftungsfreundliches Gesetz erlassen. Die Dichernd sagt, das habe ich nie gemacht. Ich war immer für ein stiftungsfreundliches Gesetz. Ich habe das nicht miteinander verbunden. Die Staatsanwälte sagen aber, wenn so ein Vorteil, wenn es eine Abrede gibt, wenn es in Aussicht gestellt wird, ein Vorteil in Aussicht stellen, positive Berichterstattung in Aussicht stellen dafür, dass ich was kriege, reicht schon. Die müssen gar keine positive Berichterstattung gemacht haben. Und der Thomas Schmidt hat daraufhin ausgesagt, wir haben ja diesen Vorteil gegeben, wir haben ja die Inserate gegeben. Was dazu geführt hat, dass die Staatsanwaltschaft sich diese ganzen Inserate angeschaut hat und eine Hausdurchsuchung bei Heute durchgeführt hat. Das regt die Eva Tichern sehr auf und es regt den Chefredakteur von Heute sehr auf, weil sie beide sagen, wir haben nicht positiv berichtet. Die Staatsanwälte sagen aber, es geht gar nicht darum, dass ihr wirklich im Sinne kurz berichtet habt, es reicht, dass ihr diesen Vorteil in Aussicht stellt. Das ist die nächste Matrioschka. Das sind jetzt einmal so ein paar Puppen, die nebeneinander stehen. Also warten wir es nochmal. Ibiza-Affäre, Novomatic Casino, Weinschab Österreich-Tool ist gleich Inseraten-Affäre, Dichern-Affäre, Sigi-Wolf-Affäre, Benko-Affäre. Daneben gibt es noch ein paar so kleine Pupperln. Zum Beispiel hat der Chef der Novomatic ganz vielen Leuten Millionen geschenkt. Zum Beispiel der Ehefrau des Chefs des sogenannten Spielapparate-Beirats. Der Spielapparate-Beirat sollte, das ist jetzt schon 15, 20 Jahre her, die Glücksspielautomaten der Novomatic daraufhin überprüfen, ob sie dem Glücksspielgesetz widersprechen. Also wenn man sich das plastisch vorstellt, die Novomatic geht her, sagt, ich möchte eine Genehmigung für diesen Automaten haben. Ist das eh nur ein kleines Glücksspiel, das ungefährlich ist, wo ich ein paar Münzeln reinwerfe, oder ist das schon ein großes Glücksspiel? Und der Spielapparate-Beirat gibt ein Gutachten ab. Der bespielt diesen Automaten und sagt, okay, das ist kleines Glücksspiel, ist harmlos. Und die Novomatic hat 4036 Automaten eingereicht und der Spielapparate-Beirat hat keinen einzigen überprüft. Null. Und man ist später darauf gekommen, dass die Ehefrau des Spielapparaten-Beiratschefs, ein Mann namens Riedl, sozialdemokratischer Funktionär der Wirtschaftskammer, 2 Millionen Euro geschenkt bekommen hat. Ich habe sie angerufen und gefragt, Frau Riedl, wieso haben Sie 2 Millionen bekommen? Hat sie aufgelegt. Dann habe ich den Ernst Riedl angerufen, den sozialdemokratischen Funktionär, und gefragt, Herr Riedl, wieso hat denn Ihre Frau 2 Millionen von der Normatik bekommen? Hat er auch aufgelegt. Und sehr viele Leute haben Millionen bekommen und die Staatsanwaltschaft, auch hier die WKStR, vermutet, dass das möglicherweise unversteuerte Boni waren für Mitarbeiter oder dass es möglicherweise auch Bestechungsgelder waren. Da sind viele Verfahren eingestellt worden, weil man wirklich gesehen hat, das war eine Schenkung. Zum Beispiel hat eine Richterin, die im Kabinett von Wolfgang Sobotka, unserem Nationalratspräsidenten, gearbeitet hat und auch im Kabinett von Karl Nehammer gearbeitet hat, unserem Innenminister, auch Millionen bekommen. Die war aber tatsächlich die Nichte. Das konnte man zum Beispiel auch lernen. Ja. Also es ist so eine kleine Matrioschka. Und eine ganz kleine Wutzin-Matrioschka ist jetzt die Frage, Sebastian Kurz sagt falsch aus vor dem Urschuss. Weil aufgrund dieser ganzen Matrioschkas, die wir da jetzt enthüllt haben, hat der Nationalrat gesagt, wir wollen das jetzt überprüfen. Wir wollen diese Korruption der ÖVP, überall steht sozusagen FPÖ, ÖVP drauf. Wir wollen das überprüfen. Wir befragen jetzt alle Minister, alle Beamten, alle Politiker. Wir wollen wissen zum Beispiel, ob Sebastian Kurz und Thomas Schmidt geholfen hat, diesen Job bei der ÖBAG zu bekommen, weil es könnte ja theoretisch eine kleine Anerkennung sein dafür, dass sich der Thomas Schmidt zu Zeiten, als der Kurz noch Außenminister war, so eingesetzt hat für ihn, ihm die Schatulle aufgemacht hat. Und daher hat man ihn gefragt, hey Kurz, hast du dem Schmidt geholfen? Und der Kurz hat gesagt, nein, wirklich nicht. Ich war nur informiert, neues System und hey, der Beste gewinnt und nicht der Bestverarbeiter. Und die Politiker haben ihm das aber nicht geglaubt. Zu Recht nicht geglaubt, wie man heute weiß, weil der Kurz sich sehr intensiv eingemischt hat in die Bestellungen. Der hat alles kontrollieren wollen. Und das ist der Grund, warum jetzt Sebastian Kurz vor Gericht gekommen ist. Tatsächlich wurde er freigesprochen oder man hat nicht nachweisen können, dass er sich für den Thomas Schmidt verwendet hat. Da hat man im Zweifel gesagt, die Aussage war so gerade noch legal. Aber man konnte ihm nachweisen, oder das Gericht, der Richter konnte ihm nachweisen, nicht rechtskräftig, dass er sich für den Aufsichtsrat, also den Kontrolleur des Thomas Schmidt in der ÖBAG eingesetzt hat. Und diese Aufsichtsräte wiederum waren Parteispender. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, sowohl der Herr Benko als auch der Herr Wolf bestreiten ja Parteienspenden geleistet zu haben, aber sie waren massive Unterstützer des Sebastian Kurz und der Sebastian Kurz wiederum hat sich für diese Leute eingesetzt. Er hat sich massiv für den René Benko eingesetzt und er hat sich für den Sigi Wolf eingesetzt. Sigi Wolf wollte zum Beispiel, dass Sebastian Kurz gegen die Sanktionen von Oleg Deripaska, also ein Putin-Vertrauter, sich einsetzt, weil der gemeinsam mit dem Sigi Wolf eine Firma hatte. Und da gibt es Chats, wo er immer wieder sagt, komm, wenn wir zum großen Chef fahren, sind einmal in einer Delegation zu Putin gefahren, Sebastian Kurz, Sigi Wolf, Thomas Schmidt und René Benko. Florian Schäuber nennt sie immer die 4 Moskau-Tiere. Die sind zum großen Chef gefahren, zum Putin. Und der Kurz hätte sich dort einsetzen sollen dafür. Kurz selbst hat einmal im Verfahren gesagt, wir waren eine russlandfreundliche Regierung. So, das ist jetzt einmal so grob gesprochen die Korruptionsvorwürfe. Dann sind noch ein paar andere Sachen rausgetröpfelt, zum Beispiel die Spesenaffäre von HC Strache. Der Leibwächter von Strache hat Rechnungen gesammelt, die Strache sozusagen, sagt der Leibwächter, verbotenerweise der Partei verrechnet hat. Er hat sozusagen ein Luxusleben gehabt und hat die Partei zahlen lassen. Die Frage ist das Untreue oder darf die Partei das? Darf die Partei zum Beispiel sagen, okay, wir gönnen dem Strache ein Luxusleben, weil der bringt uns Stimmen und gerade weil er so ein Playboy ist und so ein Haut drauf und in die Disco geht. So, das wird jetzt untersucht. Das ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Es gab ein zweites Verfahren, zwei Verfahren gegen den Strache, wo man ihm vorgeworfen hat, dass er sich bestechen hat lassen. Einmal für das sogenannte Krankenanstalten, private Krankenanstaltenvorsorgegesetz, den BRIC-GRAF, und einmal für eine Spende von einem Mann namens Stieglitz, da ging es um die Asfinag. Immer sind Gelder sozusagen in die Parteikasse geflossen und umgekehrt wurden Gesetze erlassen. Da hat aber das Gericht gesagt, wir können nicht nachweisen, dass diese Vorteile geflossen sind für diese Gesetze, sondern es waren letztlich legale Spenden. Da wurde Strache freigesprochen. Sind immer hin und her gegangen. Also da wird gerade Judikatur gemacht. So, das ist die Matrioschka Ibiza. Also eine große Schachtel, in der sich ganz viele kleine Schachtel befinden. Und wenn man so will, wenn man in diesem Bild bleiben will, immer wenn sozusagen eine Kiste aufgemacht wird, ist die nächste rausgeploppt. Und jetzt muss man wissen, dass in der Staatsanwaltschaft nur ungefähr 4-5 Leute an diesem Fall arbeiten. Das wird immer mehr und immer mehr, weil immer mehr glauben, 4 Leute, ja, das ist sozusagen so viele Leute, wie in ein Polizeiauto gehen. So viele Leute hat der Bundeskanzler und Pressesprecher und Fotografen bei einem Pressetermin. Die können sich natürlich der Polizei bedienen, aber 4 Leute sind sehr wenig. Und diese 4 Leute, und jetzt kommen wir sozusagen, jetzt machen wir mal eine kurze Pause, jetzt haben wir viel gelernt, und jetzt machen wir einen Blick auf die Hinterbühne des Staates. Da wird es jetzt richtig spannend, nämlich die Frage, wer ermittelt das alles? Wir sehen ja, da geht es ans Eingemachte. Da geht es um die Frage, werden Medien bestechen Medienpolitiker und umgekehrt zahlen wir Steuergeld an korrupte Medien. Es geht um die Frage, ob wichtige, einflussreiche Milliardäre sich die Finanz vom Hals halten konnten. Es geht um die Frage, ob die Glücksspielindustrie sich Gesetze kaufen konnte. Es geht um die Frage, ob der Heinz-Christian Strache, einer Oligarchennichte, versucht hat einzureden, dass sie in der Kronenzeitung investiert, weil er, ich zitiere Heinz-Christian Strache, ein Mediensystem wie der Orban will. Also es geht um ganz große, entscheidende Fragen, nicht um irgendwelche besoffenen Geschichten in Ibiza. Sondern es geht um die Frage, ob diese Republik strukturell korrupt ist, ob die ÖVP eine strukturell korrupte Partei ist. Und jetzt geht es um die Frage, hat die WKStA bei der Klärung dieser Frage, wird sie dabei politisch behindert? Wird sie dabei gebremst? Wird sie dabei mit unlauteren Methoden gestoppt? Und jetzt gehen wir wieder zurück in den Mai 2019, nachdem das Ibiza-Video ist. Und nur einen Tag, nachdem das Ibiza-Video platzt, ist eine andere Sache total ins Hintertreffen gekommen. Wir müssen jetzt kurz einen gedanklichen Schnitt machen. Wir befinden uns jetzt ein paar Tage vor dem Ibiza-Video. Da gibt es einen ganz anderen Fall, der die Republik lang beschäftigt hat, nämlich die Eurofighter-Causa. Die Republik hat sich um Milliarden Flugzeuge gekauft fürs Bundesheer, die sogenannten Eurofighter. Und es stand der Verdacht im Raum, oder es steht immer noch der Verdacht im Raum, demnächst wird es Anklagen geben, dass einzelne Parteien, Politiker Schmiergeld gekriegt haben von dubiosen Briefkastenfirmen, dafür, dass man sich für die Eurofighter entscheidet und nicht für ihre schwedische Saab-Grippen. Das reicht zurück fast 20 Jahre. Und in diesem Verfahren hat ein Staatsanwalt ermittelt, der Herr Radastitsch. Wir werden uns den noch merken. Das ist der Richter, der jetzt auch der ist dann Richter geworden. Das ist der Richter, der den Kurzverurteil hat. Und dieser Herr Radastitsch, der saß allein in der Staatsanwaltschaft Wien und ist in 70 Kartons, ich habe diese Akten mal ein Foto gesehen davon, abgesoffen. Da der Fall so groß war, der hat viel zu wenig Unterstützung bekommen. Und nach ein paar Jahren hat irgendwann einmal das Justizministerium gesagt, wir übertragen diesen Fall vom Herrn Radastitsch an die WKStA, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und da gab es eine Dienstbesprechung im Ministerium. Da saß der oberste General im Justizministerium, der Herr Pilnacek, Christian Pilnacek, mittlerweile verstorben, gemeinsam mit dem Oberstaatsanwalt Fuchs, der Chef der Oberstaatsanwaltschaft Wien, einer der mächtigsten Staatsanwälte, Johann Fuchs, und gemeinsam mit ein paar anderen und gemeinsam mit ein paar Staatsanwälten, der WKStA. Und die beklagen sich darüber, dass sie sagen, der Akt, wir brauchen Ressourcen, wir können das nicht allein machen, wir saufen ab. Und die sagen, komm, scheißt euch nicht so an, macht es jetzt endlich fertig. Es geht jetzt 10 Jahre. Und die sagen, hey, wir haben den Akt noch nie gehabt, das ist, den erben wir. Und die sagen, hey, wollt ihr mal was arbeiten? Und dieser Bildercheck geht denen wahnsinnig auf die Nerven. Und die haben jetzt so eine Art dienstrechtlichen MeToo-Effekt und sagen, wir lassen uns jetzt nicht mehr, uns reicht's, wir lassen uns nicht mehr am Arsch klopfen von denen da oben. Und jemand nimmt das auf. diese Dienstbesprechung offiziell zu Protokollzwecken, um ein Protokoll zu führen, nicht um es an die Medien. Es ist nie das Tonband öffentlich geworden. Aber der Inhalt dieser Besprechung wurde ganz genau verschriftet. Und da sagt der Christian Pilnatschek, wenn ihr der Meinung seid, das geht weg, der schlagt es, ich mache die Augen zu, ich drücke die Augen zu, ich schaue nicht so genau hin. Und die sagen, hey, wir können nicht einen Fall erschlagen, wir müssen ihn ermitteln. Das kann man nicht einfach erschlagen, das wäre ja Amtsmissbrauch. Und zeigen den Pilnatschek an, den mächtigen Pilnatschek. Und der ist außer sich und der zeigt wiederum die Staatsanwälte an. Und es kommt zu einem unglaublichen Konflikt. Wir befinden uns vor Ibiza. Und diese ganze Sache fliegt gerade in die Luft. Auf einmal kriegen wir Einblick in die Hinterzimmer der Justizbürokratie, die in Korruptionskausen ermittelt. Und 3 Tage später platzt die Ibiza-Affäre. Der Pilnatschek atmet durch und denkt sich, zum Glück bin ich jetzt raus. Und jetzt passiert was Interessantes. Genau die Leute, die sich in dieser Dienstbesprechung aufgeregt haben, dass ihnen die Oberen so am Arsch gehen und sie dauernd zu wenig ausstatten, genau die holen sich jetzt die Causa Ibiza. Weil sie nämlich schon in einem anderen Verfahren einen Anhaltspunkt haben zum Glücksspielwesen, der dazu passt. Und sie sagen, der Akt gehört uns. Und da erlässt der Herr Pilnatschek eine Order, die nicht ganz klar ist, ist es eine Weisung oder ist es nur ein Wunsch, und sagt zum Oberstaatsanwalt Fuchs, das ist der zweite, der da gesessen ist, wir müssen ein Vorpreschen der WKStA verhindern. Wir müssen schauen, dass die nicht die Medienarbeit machen, hat er gesagt. Aber die haben das so verstanden, dass sie sagen, die sollen den Akt nicht kriegen. Und da gibt es eine Weisung, die sollen den Akt in Ruhe lassen. Die sollen erst das Video, man schaut sich erst mal das Video an. Also die steigen mal auf die Bremse, weil sie wissen, da sitzen diese 4 Oberstaatsanwälte der WKStA, die dann intern den Spitznamen bekommen haben, The Fab Four. Die Fabulous Four, die sind denen wahnsinnig auf die Nerven gegangen.
Kurze Zwischenfrage, wie geht das jetzt? Wer entscheidet dann, wer den Akt kriegt? Wie kann die sagen, so quasi, das ist unserer?
Naja, weil die WKStA Fälle bekommt, Kraftgesetz. Die werden ihr zugeteilt, nicht weil der Minister sagt, ich will das so oder so, sondern gibt es eine klassische Einteilung, wenn es sozusagen politische Kriminalität ist, in dem Fall Millionen an Steuergeldern, dann ist die WKStA zuständig. Und die WKStA nimmt sich diesen Fall. Und fängt an zu ermitteln und will Hausdurchsuchungen machen und macht auch Hausdurchsuchungen. Und in dem Moment, und das können wir heute wissen, weil wir auch die Mails des Herrn Pilnatschek und des Herrn Fuchs kennen, werden die ganz unruhig und sagen, hey, wir brauchen da zumindest das Bundeskriminalamt, wir brauchen da ein paar vernünftige Leute und sie richten ein die sogenannte SOKO-Tape, Sonderkommission Tape für das Videoband aus Ibiza. Und diese SOKO-Tape besteht aus Polizisten, die ein sehr merkwürdiges Verhalten setzen. Nämlich einer der Polizisten, Nico Reit, ein Kriminalbeamter, schreibt einen Tag nach Auffliegen des Ibiza-Videos an HC Strache, lieber HC, wann kommt ein Rücktritt vom Rücktritt? Die Republik braucht dich, alles Liebe, dein Nico. Das wissen wir, weil man das später bei Strache gefunden hat. Und einige Polizisten merken das, dass da was im Busch ist und melden das der Staatsanwaltschaft in einem anonymen Schreiben und sagen, schaut sich die SOKO-Tape genau an, da sitzen einige Leute, die sind sehr nah an der ÖVP, sehr nah an dem Strache. Woraufhin die WKStA an den Chef der SOKO-Tape herantritt, Andreas Holzer, der später befördert wurde zum Chef des Bundeskriminalamts, und sagt, kann es sein, dass bei euch irgendjemand befangen ist? Und er sagt, nein, wirklich nicht. Frechheit, wieso fragt uns das überhaupt? Wie kommt ihr dazu? Und es kommt zu einem Streit. Damaliger Justizminister Jablona versucht, diesen Streit zu schlichten und sagt, nur der Umstand, dass Beamte bei der ÖVP aktiv sind, Nico Reit zum Beispiel war für die ÖVP in Grundramsdorf tätig oder Marienzersdorf, heißt noch nicht, dass sie befangen sind. Und Andreas Holzer weiß damals schon von diesem SMS, weil der Nico Reit hat es ihm erzählt. Er hat gesagt, ich habe ihm Strache dieses Mail geschickt und spielt das aber runter, erzählt, erwähnt das nicht. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Dieses SOKO-Tape muss 2 Dinge ermitteln. Die Vorderbühne des Ibiza-Videos, nämlich die Frage, sind die Politiker, die da genannt werden und diese Vorgänge, diese vielen Matrioschkas, stimmen die oder nicht? Also für uns wichtige Fragen. Und die Hinterbühne. Wer hat das Video gemacht? Wer ist die Oligarchennichte? Wer ist die Schorfe? Und jetzt fangen die an, Personal zuzuteilen und sagen, wir nehmen total viele Beamte für, was glaubst du?
Die Hinterbühne.
Die Hinterbühne, weil wir sind in Österreich. Wir wollen wissen, wer die Schorfe ist. Und wir wollen wissen, wer das Video gemacht hat. Und die Vorderbühne, da haben wir nur ein paar Beamte. Und da kommt dieser Reiter, der das SMS geschickt hat und der vernimmt den HC Strache. Der erklärt sich nicht für befangen. Und die WKStA merkt es und spürt es und merkt, da geht nichts weiter, da ist irgendwas im Busch. Und das wird sich so aufstauen im Laufe der Jahre, dass irgendwann die WKStA dieser SOKO Ibiza den ganzen Akt entzieht und sagt, wir vertrauen euch nicht mehr. Und auf dieser Hinterbühne, zu der kommen wir gleich, aber es entsteht ein richtiger Krach. Die WKStA-Staatsanwältin Jilek heißt sie, tritt einmal vor den Urschuss und sagt, ich werde von den Vorgesetzten, von Herrn Pilnatschek und von Herrn Fuchs dauernd segiert. Wir kriegen dauernd Berichtsaufträge, wir müssen denen dauernd melden, was wir machen, jeden einzelnen Schritt, wir werden die ganze Zeit segiert und sie wirft ihr Amt hin. Er sagt, ich will nicht mehr. Ich habe satt. Und geht nach Graz, wo sie herkommt. Und vor dem Urschuss, man kann das nachlesen in den Urschussprotokollen, beklagt sich ein WKStA-Staatsanwalt nach dem anderen über unlautere Eingriffe. Und wir wissen heute, weil wir das Handy von Christian Pilnacek lesen können, weil das beschlagnahmt wurde, dass tatsächlich der Christian Pilnacek im Hintergrund versucht hat, dieser WKStA, ich habe das einmal geschrieben, die Schuhbänder zu verknoten, während die aufs Feld laufen. Als eine Razzia im Finanzministerium angestanden ist, schreibt er dem Kabinettschef, wer vorbereitet Gernot auf die Einvernahme, also den Gernot Blümel. Er spricht von einem Putsch gegen Sebastian Kurz. Er nennt die WKStA-Staatsanwälte Irre und Verrückte. Und er schaukelt sich mit diesem Oberstaatsanwalt Fuchs richtig auf. Die schicken sich gegenseitig Akten, fotografieren Akten, spielen das an den Kurier, machen die WKStA schlecht, wo es nur geht. Und interessanterweise fällt das in der österreichischen Medienlandschaft auf durchaus fruchtbaren Boden. Sebastian Kurz macht immer wieder Hintergrundgespräche und sagt, die WKStA ist ein linkes Netzwerk. Da sitzen lauter Sozis. Da sitzen aber gar keine Sozis. Weil die Sozis schon seit dem Jahr 2008 nicht mehr im Justizministerium sitzen. Sondern es waren lauter schwarze Justizminister. Und diese Staatsanwälte dort sind auch keine Sozis, sondern die Staatsanwälte sind in Österreich parteifrei, so wie die Richter. Die haben eine sogenannte Welser Deklaration unterschrieben, dass sie nicht, anders als die Polizei, nicht bei politischen Organisationen Mitglied werden. Da stehen die Richter ganz, ganz, ganz streng. Und es kommt zu diesem Krieg. Man nennt es immer den Krieg. Und die WKStA sagt, dieser Pilnacek und dieser Fuchs, die behindern uns. Und das Ganze eskaliert. Und irgendwann, als das Handy des Pilnacek öffentlich wird und man sieht, wie er da im Hintergrund agiert hat, entzieht die Justizministerin dem Christian Pilnacek die Agenten schon ein bisschen vorher und entzieht sie dem Johann Fuchs und gibt sie an die Staatsanwaltschaft, an die Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck. Und auf einmal können die WKStA-Adler in Ruhe ermitteln. Auf einmal müssen sie keine Berichte mehr schreiben. So. Die WKStA macht einige Fehler. Sie ist ein bisschen dünnhäutig vor dieser Kulisse. Sie zeigt einmal die Journalistin Anna Thalhammer an wegen eines Artikels, wegen Vorwurf, also wegen Verleumdung. Eine unglaublich dumme Aktion, die der WKStA nicht zur Ehre gereicht ist, eigentlich skandalös. Sie versucht, eine Journalistin unter Druck zu setzen. Christian Pilnacek kriegt das mit und steckt das dem Kurier. Und sagt, schaut euch die an, diese Behörde, die sind verrückt geworden. Es läuft parallel dazu das Verfahren gegen Christoph Kohrherr, gegen den Grünen, den ehemaligen Planungssprecher der Grünen. Das ist eine sehr schwache Anklage war, der wurde freigesprochen. Das ist, glaube ich, noch nicht rechtskräftig. Und es passieren einige Freisprüche. Und auf einmal tritt die ÖVP an den Plan und sagt, diese WKStA ist eigentlich ein Staat im Staat. Eine völlig intransparente Behörde. Und 99% der Anzeigen, die dann eingehen, werden eingestellt. Jetzt muss man aber wissen, dass jede Anzeige, die die kriegen, wenn die die auch nur zurücklegen, in diese Statistik einfließen. Dass viele Dinge tatsächlich einfach nichts sind. Das nicht, weil sie faul oder dumm oder zu blöd sind, sondern weil viele Anzeigen, die sie bekommen, einfach keine Straftat bestanden sind. Sondern diese WKStA steht jetzt dann, kann sich eigentlich nicht wehren. Die haben keine richtig gute Pressestelle, die haben keinen Social Media Account, die haben nicht die Power, die Sebastian Kurz hat, der sozusagen nicht nur das ÖVP-Generalsekretariat hatte, sondern sehr lange auch das Bundeskanzleramt hatte und jetzt viele Pressesprecher hat und Message Control beherrscht, sondern die wehren sich fast nie. Während das Ganze passiert, passiert übrigens der Fall Grasser. Karl-Heinz Grasser wird verurteilt zu 8 Jahren Haft. Auch hier, kleiner Rückblick, ist die WKStA massiv angegriffen worden von Karl-Heinz Grasser. Und Kurz macht im Grunde genommen das Gleiche. Was macht er? Er wirft der Staatsanwaltschaft vor, die Beweise zu fälschen, den Thomas Schmidt unter Druck gesetzt zu haben. Und zwar so unter Druck, dass der falsch aussagt. Wörtlich sagt Sebastian Kurz, die WKStA diktiert und Thomas Schmidt serviert. Ein ganz schwerwiegender Vorwurf. Und sie wirft in Wirklichkeit eine Politjustiz vor. Das heißt, was die ÖVP und was Sebastian Kurz macht, ist zu sagen, nicht ich bin korrupt, nicht meine Leute sind korrupt, sondern die Justiz ist korrupt. Er dreht das Spiel um. Das gleiche wie Karl-Heinz Grasser.
Müsste sie nicht eigentlich dann vor Gericht sein?
Das könnte man machen, aber die WKStA, auf das Feld gehen wir gar nicht.
Na, umgekehrt. Wenn Kurz meint, dass da Politjustiz betrieben wird und gedrängt wird, müsste das
macht er nicht. Macht er nicht. Er hat was anderes gemacht. Seine Leute haben diese ganzen Sicherstellungen von den Handys immer wieder Rechtsmittel dagegen eingelegt vor das Oberlandesgericht Wien und gesagt, das ist rechtswidrig, dass ihr uns da die Handys abnimmt. Und das Oberlandesgericht hat immer gesagt, nein, es besteht ein dringender Tatverdacht. Also das Oberlandesgericht hat das eigentlich eingemauert. Das heißt noch nicht, dass die schuldig sind. Aber die Rechtsmittelinstanzen, es ist nicht so, dass hier der Staat im Staat WKStA einfach schalten und walten kann, sondern es gibt eine richterliche Kontrolle. Und die Gerichte haben der WKStA fast immer in diesen Verfahren Recht gegeben. Sie haben aber auch in vielen Fällen Beschuldigte im Zweifel freigesprochen. Was die WKStR nicht als Niederlage sieht, sondern sie sagt, wenn wir diese schweren Verdachtslagen haben, dann wollen wir das in einem öffentlichen Gerichtssaal von einem Gericht, einem unabhängigen Richter überprüft haben und nicht in den Hinterzimmern, hinter der Polstertür abwürgen, so wie das früher der Fall war. Also wir sehen eine neue Kultur.
So wie weil es keine Niederlage ist, wie wenn du jetzt 3 Wochen was recherchierst und dann keine Geschichte rauskommt und hast trotzdem deinen Job gemacht.
Genau. Ja. Jetzt kann ich sagen, ich habe schlecht recherchiert, aber wenn ich zu dem Ergebnis komme, das ist keine Geschichte und ich schreibe es nicht, dann bin ich eigentlich kein schlechter Journalist, sondern im Gegenteil ein sehr gewissenhafter Journalist. Mhm. Daher sind Einstellungen, es gab ja viele Einstellungen, Gernot Blümel oder jetzt SPÖ oder viele Fälle wurden eingestellt, weil die WKStR gesagt hat, da ist nichts dran, dann muss sie einstellen. Also wir haben es ja nicht, wie manche meiner Kolleginnen und Kollegen schreiben, mit einem Match zu tun oder einem Machtkampf.
Ich wollte gerade sagen, weil viele haben jetzt geschrieben, so ein wichtiger Sieg für die WKStR.
Also nein, das ist kein Fußballspiel. Nein, das ist kein Fußballspiel. Es geht nicht darum, dass die WKStR ein Match macht, wer gewinnt, sondern die WKStR muss einen Sachverhalt klären. Und um diesen Sachverhalt zu klären, muss sie Beweise sichern und auswerten. So, jetzt machen wir noch eine kleine Tangente auf, weil es jetzt immer komplizierter wird. Aber es ist noch was ganz Einfaches. Um diese Inseratenaffäre, wir erinnern uns, Beinschab, also diese Matrioschka, wo drauf steht, Inseratenkorruption zu klären, braucht die WKStR die Handys von den Pressesprechern von Sebastian Kurz. Weil die Sabine Beinschab sagt ja, ich habe denen immer die Studien geschickt und die WKStR will sich jetzt nicht nur auf den Thomas Schmidt verlassen als Grundzeuge, weil der sagt mal was aus, kann man ihm glauben oder nicht, sondern sie versucht jetzt Beweise zu sichern. Sagt, stimmt das, was der sagt? Sie fängt an zu recherchieren. Sie kriegt einen Hinweis vom Schmidt und recherchiert. Und daher geht sie zum Bundeskanzleramt und sagt, okay, ihr habt die Diensthandys gelöscht, aber wir hätten gerne die Mail-Server. Die habt ihr noch. Wir hätten gerne die Backup-Files. Und sie holen sich einen Sicherstellungsbefehl, gehen zu Karl Nehammer, dem Bundeskanzler, der mittlerweile Bundeskanzler ist, Nachfolger von Kurz, und sagen, gib uns die Mail-Server. Weil wir wollen untersuchen, ob das, was Thomas Schmidt sagt, stimmt oder nicht stimmt. Und wir würden jetzt ja von einem Bundeskanzler warten, dass der sagt, bitte kommt herein, nehmt euch mit, untersucht, es ist in unserem Interesse, ich bin Vertreter der Republik, ich bin der unter Anführungszeichen Regierungschef, ich bin der Kanzler, hier bitte, wir haben nichts zu verbergen. Aber Karl Nehammer sagt, vertreten durch die Finanzprokuratur, nein, wir geben das nicht her, weil das ist privat, wir legen Rechtsmittel ein. Und das Landesgericht sagt, nein, das ist nicht privat, das sind dienstliche Mails. Und dann gehen sie in die Oberinstanz und sagen, hey, das ist privat. Und die sagen, nein, das ist nicht privat. Und es vergeht ein Jahr, um diese Entscheidung zu kriegen. Und jetzt müssen die Mails rausgeben und die landen bei Gericht. Und kaum liegen diese Server im Zimmer vom Richter, sagt der Karl Nehammer, vertreten durch die Finanzprokuratur, wir können nicht ausschließen, dass Staatsgeheimnisse drin sind. Und wenn Staatsgeheimnisse drin sind, dann müssen wir es versiegeln. Woraufhin der Richter sagt, wieso könnt ihr das nicht ausschließen? Ihr müsst es ausschließen können, weil Staatsgeheimnisse kann man nicht einfach per Mail schicken. Und die sagen, ja, das könnte sein. Und daher müssen wir es jetzt überprüfen, ob Staatsgeheimnisse drin sind. So, warum macht das der Karl Nehammer? Man könnte sagen, weil er seine Mitarbeiter schützen will, weil er die Staatsgeheimnisse schützen will. Man könnte aber auch den Eindruck bekommen, weil er die ÖVP schützen will, weil er seine eigenen Leute schützen will. Zum Beispiel den berühmten Herrn Gerald Fleischmann. Der war der Pressesprecher des Sebastian Kurz. Der war der Medienbeauftragte der Regierung. Der war der Mann, über den diese ganzen Inserate gelaufen sind. Und der Gerald Fleischmann ist jetzt Pressesprecher der ÖVP und macht im Hintergrund die Pressearbeit der ÖVP. Das ist der Mr. Message Control, der immer wieder sozusagen, wir erinnern uns an sein Buch, geschrieben hat, man muss Skandale kontrolliert sprengen. Und jetzt werden viele Dinge auf einmal in einem anderen Licht erscheinen. Es wurden die Handys gelöscht. Wir erinnern uns an die Schredder-Affäre. Auch so eine kuriose Sache. Der engste Mitarbeiter oder einer der engsten Mitarbeiter in der Social Media Abteilung von Sebastian Kurz nimmt 5 Festplatten aus dem Bundeskanzleramt, fährt zur Firma Reiswolf und lässt sie dort 3-mal schreddern. Er wirft sie in eine riesige Mühle, selbst in eine Schredderanlage, die man sich vorstellen muss wie so eine Mühle beim Max und Moritz hinten, und wirft das oben rein und unten kommt so feiner Schredderstaub raus und er nimmt den Staub und wirft ihn nochmal rein und nimmt den Staub und wirft ihn nochmal rein und nimmt den Staub und wirft ihn nochmal rein, 3-mal. Und nimmt das Sackerl mit dem Staub mit und entsorgt selber und zahlt die Rechnung für das Schreddern nicht, weil er dort unter falschem Namen hergeht. Und der Sebastian Kurz gesagt, das ist ganz normal, das ist total okay, das machen alle. Machen aber nicht alle. Und die Frage ist, warum machen sie das auf diese Art und Weise? Warum rufen sie nicht einfach die IT im Haus an und sagen, bitte schreddern? Waren da vielleicht Dinge drauf, die heute mit dem Aussage des Thomas Schmidt den Sebastian Kurz belastet hätten? Sebastian Kurz hat im Verfahren jetzt wegen falscher Zeugenaussage gesagt, der Thomas Schmidt lügt und ich habe 2 Zeugen, die können das bezeugen, 2 Russen. Und der Richter sagt, aha, 2 Russen, wieso, was sagen die? Und die Russen sagen, ja, die haben den Thomas Schmidt getroffen in Amsterdam, um einen Job anzubieten, nämlich er sollte ein russisches Startup in Georgien leiten, das Öl fördert. Und der Richter sagt, das ist aber merkwürdig, weil der Thomas Schmidt kann weder Georgisch noch Russisch, noch hat er eh was mit Öl zu tun gehabt. Aber gut, lass uns die Russen anhören. Und die Russen, sagt Kurz, hätten eine eidesstattliche Erklärung vorgelegt, wo drinnen steht, dass der Thomas Schmidt ihnen gegenüber gesagt hat, dass er den Kurz falsch belastet hat. Und dann kommen die Russen und der Richter sagt, haben Sie das gesagt? Und die sagen, nein, wir hatten nur Gefühl, was er gesagt hat. Wir hatten nur das Gefühl. Und sie sagen, ja, wer hat denn die eidesstattliche Erklärung geschrieben? Und sie sagen, der Anwalt von Kurz. Also, das ist alles sehr, sehr merkwürdig. So. Was ist der Grund, dass der Sebastian Kurz so reagiert? Weil er der Öffentlichkeit vermitteln muss und auch dem Gericht vermitteln muss, dass der Thomas Schmidt lügt. Weil wenn der Thomas Schmidt lügt, dann kann der Sebastian Kurz nicht verurteilt werden, glaubt er. Weil der Thomas Schmidt den Sebastian Kurz in der Inseratenaffäre auch belastet. Er sagt nämlich, dass ich diese ganzen Inserate geschaltet habe für Millionen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich das wollte, sondern weil das der Kurz wollte. Jetzt gibt es aber keinen Chat, der das belegt. Das ist auffällig. Es gibt kein Schriftstück. Es gibt immer wieder eine Information an Kurz, dass irgendwas umgesetzt wurde. Aber die sozusagen die Smoking Gun, wo drin steht, schalt das Inserat von Kurz, gibt es nicht. Aber es gibt eine Geschichte rundherum, wo sich die Staatsanwälte sicher sind, weil sie sagen, warum machen die das alle? Die engsten Mitarbeiter, der Herr Fleischmann, der Herr Frischmann, der Herr Schmidt, der Herr Steiner, wie sie alle heißen. Dieses ganz enge Feld, die sich immer als Galeerensklaven bezeichnen in den Chats. Als Orchester auf der Titanic, das bis zum Ende spielen wird. So beschreiben sie das. Und die sagen, ja, warum sollen die das machen hinter dem Rücken von Kurz, der alles kontrolliert hat? Und daher wird es einen Indizienprozess geben. In 2-3 Jahren wird der Sebastian Kurz in der Inseratenaffäre angeklagt werden und es wird einen Indizienprozess geben. Der Wolfgang Fellner wird angeklagt werden. Vielleicht die Eva Dichand. Es wird wahrscheinlich der Pressesprecher von Kurz angeklagt werden. Es wird sein Medienbeauftragter angeklagt werden. Es wird dort im Grauen Haus die halbe Republik sitzen und sich die Frage stellen lassen müssen, ob sie bestochen wurden von den Medien. Die Strafdrohung dafür ist nicht wie jetzt 3 Jahre, sondern 10 Jahre. 10 Jahre. Und ein Bundeskanzler, der eines Bestechungs, eines Untreuedelikts überführt würde, würde eine unbedingte Haftstrafe bekommen. Der würde ins Gefängnis gehen. Das heißt, für Kurz steht tatsächlich unglaublich viel auf dem Spiel.
Glaubst du, Gras ist zu 8 Jahren verurteilt worden, noch nicht rechtskräftig? Glaubst du, dass in die Richtung auch Kurz drohen kann?
Wir dürfen medienrechtlich den Ausgang eines Strafverfahrens nicht erörtern. Aber wir können so viel sagen, Politiker, die wegen Bestechung verurteilt wurden, haben sehr hohe Strafen bekommen. Das können wir sagen. Wir erinnern uns an Ernst Strasser, den ehemaligen Innenminister. Der hat 3 Jahre bekommen, im ersten Instanz 4 Jahre. Karl-Heinz Grasser, da ging es immer um 10 Millionen Euro Bestechungsgeld. Davon ein Viertel an ihn, laut Urteil 8 Jahre. Da drohen 10 Jahre. Kurz war Bundeskanzler. Wenn er verurteilt wird, dann wird er wahrscheinlich eine unbedingte bekommen. Das hängt aber auch davon ab, wie er sich dort verhält. Das Interessante in diesem ganzen Komplex ist, dass die Beschuldigten, die reinen Tisch gemacht haben, die Frau Beinschab, der Herr Schmidt, mit einer relativ, sagen wir mal, für ihre finanziellen Verhältnisse harmlosen Geldbuße davonkommen. Während die
darauf... Weiß man noch nicht genau, oder?
Nein, aber Schmidt dürfte, es ist ziemlich sicher, dass der Grundzeugen mit dem Ministerium entscheiden, aber es schaut so aus, als würde er diesen Grundzeugenstatus bekommen. Vielleicht auch nicht, aber riecht danach. Beinschab hat ihn bekommen. Erinnern wir uns an die Telekom-Affäre, der Herr Schissler. Für die ganz Alten, der damals ausgepackt hat über die Bestechung der Telekom, der ÖVP. Der Herr Birnbacher in der Hypo-Affäre, der dann letztes Jahr eingestellt ist. Also die kriegen alle wenig, die müssen in den Knast. Die spannende Frage wird sein, ob in diesem ganzen Komplex irgendjemand irgendwann reinen Tisch macht und sagt, ich sag aus, weil ich will nicht in den Knast. Oder ob die alle stehen. Und letztlich ist die spannende Frage, ob ein Schöffensenat von der Staatsanwaltschaft überzeugt wird, dass die Geschichte so war, wie die Staatsanwaltschaft sie erzählt. Das wissen wir nicht. Kann auch ein Freispruch im Zweifel sein, es kann ein glatter Freispruch sein oder ein Schuldspruch. Was wir aber ziemlich sicher wissen, ist, dass es zu diesen Anklagen wohl kommen werden muss, weil wir einen Grundzeugen namens Thomas Schmidt haben, der bis jetzt noch in keinem einzigen Detail der Lüge überführt wurde.
Mhm. Findest du das gut, dass in so Verfahren dann Schöffen zu Rate gezogen werden? Weil eigentlich gibt es ja bei dieser ganzen Causa niemanden, der nicht eine Meinung pro oder contra Kurz zum Beispiel hat.
Naja, es entscheiden ja nicht, anders als im geschworenen Verfahren, nur Laienrichter, sondern es entscheiden 2 Berufsrichter und 2 Laienrichter. Das heißt, da sitzen schon Berufsrichter auch mit auf der Bank und Überprüft wird das Urteil ja vom Oberlandesgericht. Das heißt, es ist nicht so, dass da jetzt einfach das Volk entscheidet. Im Mordverfahren ist das so. Im Mordverfahren können 8 Bürger aus dem Volk dich verurteilen und die müssen das nicht mehr begründen. Im Schöffenverfahren müssen sie auch eine Begründung schreiben. Das, was so wichtig ist und vielleicht das zum Schlusspunkt, dass wir das alles wissen, dass ich dir das da alles so erzählen kann, verdanke ich dem Aktenstudium. Viele Informationen, die wir hier wissen, die gar nicht strafrechtlich einmal interessant sind, sondern auch politisch interessant sind, wie diese Regierung agiert hat, wie sie sich Posten und Jobs zugeteilt hat, wie sie sich das unser Steuergeld verteilt hat, wie sie mit Leuten umgegangen ist, wissen wir, weil wir den Akt lesen können. Warum können wir den Akt lesen? Weil in dieser Ibiza-Causa Dutzende Rechtsanwälte Akteneinsicht haben, ganz legal. In dem Moment, wo ich Beschuldigter oder Geschädigter bin, kann ich eine Aktenkopie erhalten. Die lade ich mal runter, wie aus einer Cloud, ein PDF. Und die dürfen uns das geben. Die Rechtsanwälte dürfen uns das geben und wir dürfen diese Akten zitieren. Was wir nicht dürfen, ist das Privatleben offenlegen. Wir dürfen nicht schreiben, was der Herr Bilnacek privat macht. Der Bilnacek ist übrigens verstorben, der ist trunken in Niederösterreich, nachdem er als Geisterfahrer erwischt wurde. Man weiß nicht, ob es ein Suizid war oder ein Unfall. Er ist ertrunken, ein Fremdverschulden wurde ausgeschlossen. Der Herr Fuchs, sein Oberstaatsanwalt, wurde angeklagt wegen falscher Zeugenaussage vor dem Urschuss. Der hat einen sogenannten Aussagenotstand bekommen. Und das wissen wir alles und wir wissen viele Dinge, weil wir aus den Akten berichten dürfen. Aber wir berichten nicht über private Details. Wir berichten nicht über die privaten Fotos von Sebastian Kurz, seine Chats mit seiner Frau. Das interessiert uns nicht. Sie sind auch im Akt nicht veraktet. Es ist im Akt nichts Privates, sondern es geht immer um das Amtsverständnis. Es geht immer um die Verteilung von Jobs. Es geht immer um Seilschaften und Freundschaften, um öffentliche Ämter zu kriegen. Ich habe kein einziges privates Foto eines Politikers da drin gesehen, in diesem Akt. Aber es ist der ÖVP zuwider, weil die lesen dauernd die Chats, die sie selbst belasten. Und daher hat die Verfassungsschutzministerin Caroline Edtstadler, die übrigens bei der WKStA den sogenannten Marshall-Posten hat, damit sie aufgewertet wird, vorgeschlagen, dass es ein Zitierverbot gibt. Das heißt, sie will die Medien zensieren. Sie will, dass wir das, was wir heute schreiben dürfen, nicht mehr schreiben dürfen. Und sie argumentiert damit, dass die Unschuldsvermutung verletzt würde und das Privatleben. Die Unschuldsvermutung und das Privatleben sind aber heute schon geschützt durch das Mediengesetz. Da könnte man höhere Entschädigungen einfordern. D'accord, bin ich sofort dafür. Aber sie wollen ein Zitierverbot. Diese ganzen Sätze, wo war meine Leistung, da bin ich jetzt super nackt, ich bin die Hure der Reichen, wir brauchen steuerbare Weiber, Sebastian Kurz kann Geld scheißen, wenn das in die Hose geht, sind wir hin. Kriegst du alles, was du willst, krieg den Hals nicht so voll. Nein, das hat er nicht gesagt, er hat nur gesagt, ich liebe meinen Kanzler. All diese Zitate sollen wir nicht mehr schreiben dürfen. Diese Korruptionsprosa unserer Regierung soll die Bevölkerung, die diese Regierung bezahlt, nicht mehr erfahren dürfen. Das ist der Wunsch der ÖVP. Und man muss wirklich hoffen, dass keine andere Partei diesen Wunsch erfüllt, weil es wäre ein massiver Anschlag auf die Pressefreiheit.
Jetzt sagen dann die Kritiker und, ja, muss man gar nicht namentlich nennen, aber so, wer soll noch in die Politik gehen, wenn da ständig irgendwie die zerfleischt werden in den Medien, jeder Chat, man macht sich drüber lustig, man liest das vor, Audimax etc. Aber wenn ich dir so zuhöre, dann könnte ich sagen, ja, ist ja genau der Punkt, dass die Leute mit keinen so guten Absichten vielleicht irgendwann der österreichischen Politik fernbleiben, weil sie wissen, da ist nichts zu holen.
Ja, das wäre ein guter Outcome des Ganzen. Wir haben ja ganz, ganz viele Politiker, die tadellose Arbeit leisten. Wenn die Ibiza-Affäre in den letzten 5 Jahren eine Sache gezeigt hat, ist, dass unser Sicherungskasten funktioniert. Die Untersuchungsausschüsse, eine Sicherung gegenüber autoritären Regierungen, haben funktioniert. Die Presse hat im Großen und Ganzen funktioniert. Der investigative Journalismus im Standard, im Profil, im Falter, in der Presse, in vielen anderen Medien war vielleicht nicht so exzellent, wie es in Deutschland geworden wäre. Aber es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, auch im ORF. Martin Thür hat Urteile erwirkt beim Verfassungsgerichtshof, dass wir Akten kriegen dürfen. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also die Sicherungskasten Parlament, der Sicherungskasten Medien, aber auch der Sicherungskasten Justiz funktionieren. Oder Sebastian Kurz wollte an diesen Sicherungskasten herumfummeln. Und wollte diese Sicherungen rausdrehen. Und es hat ihn aber dabei der Blitz getroffen. Und er ist zum Glück nach hinten geflogen und hat sich die Finger verbrannt und hat seinen Job verloren. Man muss sehr dankbar sein dafür, dass diese Sicherungen funktioniert haben. Weil wenn wir die mal rausdrehen, dann haben wir eine Regierung, die glaubt, sie kann sich alles erlauben. Und das ist zum Schaden des überwiegenden Teils der Politikerinnen und Politiker, die einen tadellosen Job machen.
Aber wenn du jetzt sagst, die Medien haben ihren Job gemacht, Wenn ich jetzt denke an den Diskurs, den man da führt in den letzten 5 Jahren, und ich lese sehr viele Medien und deine schöne Marioschka-Aufzählung hat mich irgendwie, bin innerlich in mir brodelt's richtig, weil ich bin total wütend so auf dieses politische System, das sowas oder die einzelnen Akteure, die sowas verursachen, aber auch ein bisschen über den Diskurs der letzten Jahre, weil das ja bei ganz vielen Menschen diese Erzählung eine ganz andere ist. Und jetzt gibt's Investigativjournalisten, die gute Arbeit leisten in den Medien, aber die sind ja dann nicht immer die, die dann die Kolumnen und Kommentare schreiben.
Das ist ein ganz
Leitartikel, weil da ist ja dann oft schon so diese Nebenschauplätze, woher kommt das Video, ist die Wikipedia ja nicht doch überschießen, so, der Kurz wird zu sehr draufgeschaut und so. Und das sind ja dann Medien, und das ist ja auch so eine Verbandelung Medienpolitik in Österreich, wo man in Summe irgendwie ziemlich schlecht wird.
Zu Recht, glaube ich, weil viele Massenmedien ja in diesem Fall wirklich verstrickt sind. Gehört dich an, ist beschuldigt in dem Verfahren. Der Wolfgang Fellner ist beschuldigt in diesem Verfahren. Wir erinnern uns an die Chats, die zu den Rücktritten selbst solcher Qualitätsjournalisten wie Matthias Schramm und Rainer Nowak, Matthias Schramm, Chefredakteur des ORF, und Rainer Nowak, Herausgeber und Chefredakteur und Geschäftsführer der Presse waren, weil sie Thomas Schmidt oder HC Strache zumindest den Eindruck entstehen haben lassen, sie würden eingreifen in die Redaktion zum persönlichen Vorteil. Der Presseherausgeber ist deshalb geflogen, weil er gesagt hat, vielleicht im Scherz, ich kenne ihn ein bisschen, vielleicht war es ein blöder Witz, ich habe geliefert, jetzt bist du dran, ich möchte der ORF-General werden, jetzt habe ich dir geholfen. Das war strafrechtlich nichts. Aber der Rainer Nowak, muss man ihm zugutehalten, hat immerhin seinen Posten geräumt, ist jetzt bei der Kronenzeitung.
Muss man auch fairerweise dazu sagen, dass die vorher schon befreundet waren,
ja,
oder
ja,
Nowak und Schmidt, und dann schreibt man sowas mal eher.
Aber schreibt man sowas, ja, weil wir wollen alle nicht alle unsere Chats lesen, und jeder von uns hat irgendeinen Blödsinn geschrieben. Aber man sieht sozusagen eine Nähe. Und das ist eine ungesunde Nähe, diese Verhaberung. Ja? Und das passiert uns allen. Auch in meinem Job ist es so, dass ich natürlich Beamte, Justizbehörden, Leute, Rechtsanwälte kenne, und mit manchen bist du per Du. Und du musst jeden Tag dich aber prüfen, überschreite ich in meinem Beruf eine Grenze? Schütze ich jemanden, weil ich ihn kenne? Schreibe ich über jemanden deshalb nicht kritisch, weil ich von dem was will? Das ist eine ganz grundsätzliche Frage, die wir uns als Journalistinnen und Journalisten dauernd stellen müssen. Ich mache jetzt meinen Job 25 Jahre. Natürlich kenne ich viele Leute sehr gut. Mit manchen Leuten bin ich auch privat einmal in Kontakt gekommen. Aber ich muss mir dann sozusagen irgendwann die Frage stellen, bin ich befangen? Kann ich über den oder die schreiben oder nicht? Was wir da überleben, ist aber, dass die Boulevardmedien eine unglaubliche finanzielle Unterstützung der Regierung bekommen haben. Nur ein Beispiel. Unsere Zeitung hat in Wien eine Reichweite von ungefähr 8%, in Österreich ungefähr 3,3%. Und wir kriegen an öffentlichen Mitteln im letzten Halbjahr 2023 200.000 Euro an Inserat. 200.000. In Wien mit einer Reichweite von 8%. Kronenzeitung und heute, wenn man so will, das Medienimperium der Familie Dichernd, haben gekriegt im letzten Halbjahr 10 Millionen Euro. Die Kronenzeitung hat in Wien eine Reichweite von 19%, also ein bisschen mehr als doppelt so viel wie der Falter. Also wenn man das so in Balance setzen müsste, müssten wir wahrscheinlich Millionen kriegen. Das heißt, was die Regierung da tut, ist ja eine Form von Zuckerljournalismus, nämlich die Medien zu fördern, die ihnen das Godel graulen. Dort Inserate hineinzuzahlen in die Medien, die unkritisch sind. Und unkritisch meine ich nicht, dass die nie kritisch berichten. Natürlich müsst ihr in der Krone den heute kritische Berichte über die Regierung finden. Aber die in den entscheidenden Momenten das nicht in die Headline nehmen. Ich kann mich erinnern, als die Ermittlung gegen Sebastian Kurz begonnen hat, war in der Salzburg-Krone am Cover die Meldung, dass sich der Landeshauptmann von Salzburg impfen lässt und dass einem Rauchfangkehrer die Leiter umgefallen ist. Das war fast schon ein Signal der Redaktion zu zeigen, liebe Regierung, wir machen, was ihr von uns wollt. Und ihr Korruptionsermittler und ihr, die ihr versucht, den Mist aufzudecken, wir zeigen euch den Finger. Und das ist ein strukturelles Problem. Das ist ein großes strukturelles Problem.
Hat der ZIP2 nachgehört von gestern, und da ist der Peschon, Wolfgang Peschon, zitiert worden, der Innenminister war, oder in der Expertenregierung.
Kurz Innenminister, ja.
Ja, kurz Innenminister. Und der begründet hat, warum er in seiner Zeit die Inserate abgedreht hat, weil sich ihm nicht erschlossen hat, warum wir da inserieren und es ihm auch niemand im Ministerium schlüssig erklären konnte. Aber es ist wieder eine andere Geschichte, wenn der Staat tatsächlich aufhören würde, dann hätte man auch mal eine ganz andere Debatte um die nachhaltige Finanzierung der Medien. Aber es ist in Summe ein Sumpf, der einfach eine Katastrophe ist.
Es ist ein systemischer Sumpf und ich glaube, dass diese letzten 5 Jahre einige Teile dieser Sümpfe trockengelegt haben. Wir kriegen jetzt eine Medienförderung, die ein bisschen besser ist als das, was früher war. Aber wir leben ja in einer Zeit, in der es generell den Printmedien nicht besonders gut geht, weil sozusagen Social Media, Silicon Valley, unsere Aufmerksamkeit stiehlt. Jeder von uns, der ein Handy hat, weiß das. Wenn man in Social Media geht, dann fliegt man in so ein Rabbit Hole. Ja, wenn wir da jetzt zum Googlen anfangen, in 5 Minuten sind wir irgendwo. Und die Konzentration auf Papier, warum haben wir das da liegen? Dieses konzentrierte Lesen und Recherchen von Anfang bis zu Ende, das kostet wahnsinnig viel Geld. Das können wir nicht leicht übertragen in diese Welt. Wir können da sitzen jetzt 2 Stunden. Ich kann die Recherche von 5 Jahren dir erzählen und hoffen, dass das jetzt viele Leute mitkriegen. Aber das kostet Geld. Und die Regierung ist kaum bereit, diesen Qualitätsjournalismus zu fördern. Insofern bin ich froh, dass es wenigstens einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, der öffentlich finanziert wird, nämlich durch unsere Gebühren. Und darum halte ich auch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Zeiten, wo Medien so korrumpiert werden können, für unendlich wichtig. Nur damit du nicht falsch verstehst, ich sage nicht, dass die österreichischen Medien korrupt und gekauft sind. Die allermeisten Journalisten in dem Land machen einen guten Job. Aber wir haben einige Medienherausgeber, die das Geschäftsmodell entwickelt haben, der Regierung Honig ums Maul zu schmieren, um Inserate zu bekommen. Und das muss aufhören.
Jetzt glaube ich, kann man schon sagen, dass die ÖVP, wenn man sich zumindest diese Akteure anschaut, so fast ein systemisches Problem mit Korruption hat. Und wenn ich jetzt an die Wahlen denke, die anstehen im Herbst wahrscheinlich, wo es nicht unplausibel ist, dass es wieder eine schwarz-blaue Regierung gibt, befürchtest du, dass so, wenn man es jetzt historisch betrachtet, war ja Politik meistens nicht ein faires, rechtsstaatliches Aushandeln von Interessen, sondern irgendwelche Mächtigen waren an der Macht und haben die anderen ausgebeutet und sich das gerichtet. Und dass irgendwie Demokratie ist ja auch noch nicht so alt in Österreich. Und diese Aufteilung, das Land irgendwie zwischen den Parteien. Und jetzt gibt es da sehr selbstbewusste Fab Four in der Staatsanwaltschaft, die einfach ihren Job machen, die sehr viel Kritik dafür einstecken müssen. Und diese ganze Kritik auch an der WKStA und an den linken Netzwerken, das hat für mich ja fast so was Orwellianisches, so quasi die Netzwerke tendenziell gestrickt haben, werfen den anderen vor, dass sie...
Das hatte eher was Berlusconi-haftes. Ne? Okay, die Roba Rossa, ja, man hat das sozusagen immer den Richtern vorgeworfen. In Italien nehmen wir diese manipulierte Bewegung, wo die Richter, da war es natürlich viel ärger, da ist der Richter Falcone in die Luft geflogen dann von der Mafia, ja, soweit sind wir hier nicht. Ja. Und das ist auch eine andere Form von Korruption. Aber natürlich das Angreifen von Richtern, von Kontrollinstitutionen, das hat eigentlich so mit Jörg Haider begonnen. Wir erinnern uns damals, da gab es so die ersten richtigen Angriffe, der Peter Westenthaler damals, der gesagt hat, die Spitzelaffäre für die ganz Alten unter uns, können Sie sich erinnern, wo die Richter sozusagen angeschossen wurden, in der Hoffnung, die knicken dann ein. Ich glaube, dass die ÖVP die WKStA unterschätzt, weil die ÖVP zu viel an jenen Anwälten vertraut, die sagt, du musst nur laut sein und du musst die nur anschießen und dann fliegen die schon um. Und wir haben ja wirklich lange geglaubt, dass der Staat zu schwach ist, Leute zu verfolgen. Beim Fall Grasser habe ich immer gesagt, der Grasser und seine Leute, das ist eine Armada von hochprofessionalisierten Anwälten und da sitzen dann 2 schlecht bezahlte Staatsanwälte. Und interessanterweise hat das aber überhaupt nicht gestimmt. Die Staatsanwälte waren extrem gut vorbereitet. Die waren extrem aufmunitioniert. Vielleicht auch, weil sie so oft angeschossen wird. Vielleicht hat sie das auch sozusagen selbstbewusster gemacht, zu sagen, okay, wenn ihr es wissen wollt, dann zeigen wir es euch. Und in diesem Verfahren haben eher die Verteidiger schlecht ausgeschaut. Schlecht vorbereitet, poltert, laut, aber nicht sozusagen mit dem Skalpell gearbeitet, sondern mit dem Hammer. Und das hat nicht funktioniert. Und auch jetzt bei Kurz waren die Verteidiger eigentlich nicht gut. Die haben den Kurz da hineintheatert oder er hat die Verteidiger hineintheatert in eine Märchenshow. Ja? So wie bei Ernst Strasser, wir erinnern uns, der gesagt hat, er wird vom Geheimdienst verfolgt. Also ich habe das Gefühl, die Politiker unterschätzen die dritte Gewalt.
Was ich dir jetzt zum Schluss fragen möchte, glaubst du, dass das jetzt so dieser ganze Protest gegen die WKStA, gegen diese Ermittlungen, auch gegen Medien und Journalisten, mit du müssen ja auch einiges einstecken, ist das so das letzte Aufbegehren dieses Systems, gegen das sich gerade rechtsstaatlich zur Wehr gesetzt wird? Oder ist das was, wenn wir jetzt, also jetzt haben wir eine grüne Justizministerin, die da selbstbewusst die Leute ermitteln lässt, war ja nicht immer so, dass da so jemand im Justizministerium gesessen ist. Und wenn wir jetzt dann eine schwarz-blaue Regierung haben, die ÖVP hat jetzt nicht unbedingt das größte Interesse daran, dass diese Ermittlungen...
Ich glaube, das kannst du nicht mehr abdrehen. Also die Zeit, wo von oben der Fingerzeig ist, so aus, stopp, das funktioniert spätestens seit dieser Dienstbesprechung nicht mehr. Der Sachbearbeiter unten hat viel mehr Macht bekommen als der Minister oben. Das hat sich ein bisschen verändert. Auch dank dieser Fab Four, auch dank dieses Kampfes gegen dieses System. Wir wissen nicht, wie das ausgeht. Vielleicht geht das mit Freisprüchen aus, vielleicht geht es mit Schuldsprüchen aus. Das ist auch letztlich wurscht. Also ich bin der Letzte, der jetzt verlangt, die Kanäle aufgehängt, strafrechtlich und in den Kerker geworfen. Sondern wichtig für uns ist ja zu sagen, werden Sachverhalte aufgeklärt? Wie sie dann juristisch bewertet werden von einem Gericht, das ist eine ganz andere Sache. Aber haben die Ermittler, so wie überall, wenn irgendwo ein Verdacht ist, die Möglichkeit, einen Sachverhalt zu klären, oder werden sie dabei behindert? Werden sie dabei unsachlich behindert? Das ist die für mich spannende Frage. Wie es juristisch eingeordnet wird, ob sie am Ende sagen, ich überführe dich oder nicht, du bist schuldig oder nicht, du hast einen Entschlagungsgrund, du hast einen Notstand, du hast Gründe, die für dich sprechen, du hast eine super Verteidigungsstrategie. Okay, aber haben wir sozusagen eine Zweiklassenjustiz in dem Sinn, dass wenn du was ausfrisst, die Polizei deine ganze Wohnung durchsuchen darf, aber wenn ich als Bundeskanzler was ausfriss, sagen kann, die Polizei muss draußen bleiben, weil ich bin der Herr Bundeskanzler. Und das ist die entscheidende Frage für eine liberale Demokratie. Und wenn es einem Bundeskanzler gelingt, zu sagen, ich möchte gar nicht, dass mein Sachverhalt untersucht wird, ich will nicht, dass die Zeugen in Ruhe einvernommen werden. Ein schöner Moment im Kurzprozess war, wie die beiden Bonellen kurz auseinandergesetzt wurden, weil sie hinten dauernd geduschelt haben und den Zeugen gestört haben. Der Richter hat gesagt, lass den Zeugen in Ruhe reden. Das ist der entscheidende Punkt. Wie es dann letztlich juristisch bewertet wird, you never know. Vor Gericht und auf hoher See, eh schon wissen.
Das finde ich eine spannende und auch positive Erzählung. Mir oft bleibt da bei den Leuten so hängen, das ist irgendwie, wir sind alle korrupt und ist ein Polizirkus und das ist irgendwie eine Streiterei. So in Summe kann das Ganze sowohl für Medien als auch Politik auch ein reinigender Prozess sein.
Darf ich einen derben Vergleich machen?
Bitte.
Der nicht ganz jugendfrei hat. Schau, stellen wir uns mal vor, wir sitzen in der Oper und es ist ganz leise die Musik. Und jetzt sage ich was Unanständiges. Und es lasst jemand einen wirklichen stinkenden Schaß ganz laut. Und jeder weiß, wer es war. Und er steht auf und sagt, ich war es nicht. Und außerdem, jeder von euch lasst hin und wieder einen Schaß. Alle lassen einen Schaß. Was regt sich auf über mich? Dann hat er trotzdem den Schaß gelassen. Und man muss trotzdem sagen, Faktum ist, du hast jetzt diese Veranstaltung gestört mit diesem Furz. Auch wenn der da hinten auch vielleicht irgendwann mal einen Furz gelassen hat. Abgesehen davon haben jetzt nicht alle in der Oper einen Schaß gelassen. Das ist eine Schutzbehauptung. Du vernebelst damit die Wahrheit. Du willst ablenken von deinem eigenen Verhalten, indem du den anderen unterstellst, etwas zu tun, was sie vielleicht einmal gemacht haben. Aber jetzt gerade nicht, jetzt geht es um was anderes. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ein Politiker erwischt wird, das Erste ist zu sagen, na, das machen doch alle. Und das geht rein bei den Leuten. Dann sagen sie, sind doch alle korrupt. Und das führt ja insgesamt dazu, dass alle sagen, naja, ich gehe mal gar nicht mehr in die Oper, weil da wird ja dauernd der Schaß lassen, da kannst du überhaupt nicht mehr sitzen, da stinkt es die ganze Zeit. Stimmt aber gar nicht. Die meisten Leute wollen eine ordentliche Opernaufführung sehen und die Leute auf der Bühne wollen ein ordentliches Stück spielen. Und insofern, und da, dann glaube ich, müssen wir im Journalismus viel präziser arbeiten. Da werfe ich meiner eigenen oder manchen meiner Branche vor, dass man so drüber wischt, so Hickhack um, solche Schlagzeilen, Wirbel um, Match um. Das sind so Phrasen, die letztlich nur die eigene Arbeit erleichtern sollen, indem ich mir nicht sozusagen genau anschauen muss, wer hat recht. Das ist unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten, zu sagen, wer hat recht? Hat jetzt die Kammersin recht oder die Staatsanwaltschaft? Stimmt das Faktum oder nicht? Und Gott sei Dank haben wir immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die genau diese mühsame Arbeit machen. Der Fabian Schmidt im Standard, die Renate Graber im Standard, der Martin Thür, die Ulla Schmidt, der Michael Nickbasch mit seinem Podcast, die Kollegen von der Presse, der Manfred C. Immer mehr Kollegen steigen ein in diese Schwerarbeit des Fact-Checkens und des ganz akribischen Recherchierens. Und die Kollegen, die da so drüber wischen, die Herausgeber haben, die sagen, geh, los haben, die werden hoffentlich irgendwann aussterben. Das ist meine optimistische Hoffnung. Ob es so ist, weiß ich nicht.
Lieber Florian, danke, dass du uns dabei geholfen hast, herauszufinden, wer den Schaß da gelassen hat und wer nicht. Und jetzt tun wir lüften. Danke genau. Für deine Zeit. Danke. Okay. Was nehme ich mir mit? Man verliert schnell die Übersicht über die Korruptionsermittlungen von Ibiza bis Novomatic, Kurz, Benko, Beinschab, Kamersin, Krone, Österreich. Es hängt alles zusammen und zeigt in Summe ein nicht sehr schönes Sittenbild Österreichs. Zweitens, die Staatsanwälte in Österreich arbeiten akribisch und motiviert und dass sie jetzt so im Feuer der Kritik stehen, ist genau ein Zeichen dafür, nämlich, dass sie ihren Job machen und damit tritt man den Mächtigen eben einfach mal auf den Schlips. Drittens, nach dem Fall Karl-Heinz Grasser sind die Ermittlungen rund um Sebastian Kurz und seine Vertrauten der zweite riesige Fall von Korruptionsermittlungen in Österreich, die uns noch länger beschäftigen werden. Ist zwar nicht angenehm, aber ein Zeichen, dass die liberale Demokratie im Land stark ist. Grasser wurde ja erstinstanzlich zu 8 Jahren Haft verurteilt. Bei Kurz drohen in der Inseratenaffäre bis zu 10 Jahre Haft, wenn er angeklagt wird. Also das ist der Strafrahmen. Wenn du die heutige Folge mochtest, dann gibt's noch 3 andere Folgen mit Florian Klenk zum Nachhören, wenn du ihm genauso gerne zuhörst wie ich. In Folge 8 geht's um das Verfahren rund um Karl-Heinz Grasser, wer da nochmal eintauchen möchte. In Folge 16 erklärt Florian das Strafrecht an einem Mord und in Deep Dive Nummer 4 hat er über Bauer und Bobo gesprochen. In Folge 1 erklärt dazu noch die Falter-Politikchefin Barbara Todt die Biografie von Sebastian Kurz. Also du kannst quasi einen ganzen Tag nur mit diesen Folgen verbringen, wenn du das denn möchtest. Danke an Sidonie Sagmeister, meine tolle Mitarbeiterin hier bei Erklär mir die Welt. Danke an Missing Link, DoMotion und AudioFunnel für die tolle Zusammenarbeit. Donnerstag kommt eine Best-of-Folge, tolle Ausgabe von Erklär mir die Welt mit Hanna Herbst, wo sie die Basics des Feminismus erklärt. Und die Woche darauf geht's um den Taiwan-Streit zwischen China, den USA und natürlich den Menschen in Taiwan selbst. Erklär mir die Welt hilft euch dabei, die Welt mit wenig Aufwand besser zu verstehen. Unterstützt das Projekt bitte unter erklärmir.at/support. Wäre toll, wenn wir die 360 UnterstützerInnen bis kommende Woche schaffen. Da fehlen noch 5 Stück, beziehungsweise Menschen. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.